Heute habe ich einen Gast zu Besuch, der schon mal hier war.
Richtig.
Hagen Decker von Sucht und Süchtig. Und es war die erfolgreichste Folge ever. Das hatte 100.000 Views.
Ist das so?
Auf YouTube. Von daher dachte ich, das Thema Sucht scheint die Leute dann doch echt mehr zu interessieren,
ja,
als man so gemeinhin denkt. Deswegen reden wir heute über weitere Themen. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Erstmal gehen wir durch die Kommentare.
Okay.
Vor allem die kritischen Kommentare unter dem YouTube-Video. Da gehen wir, hast du die Chance, darauf einzugehen? Oder wir beide?
Kommi-Reaction.
Kommi-Reaction heute, ja. Wie die jungen Leute das sagen. Ja. Dann habe ich eine ganz spannende Geschichte mitgebracht. Wusstest du, dass Island innerhalb von 20 Jahren das Suchtproblem bei Jugendlichen komplett in den Griff gekriegt hat?
Da bin ich gespannt auf deine Erläuterung.
Und also sie haben fast gar kein Suchtproblem mehr. Wie die das geschafft haben,
Wahnsinn,
und warum andere Länder das nicht machen. Ich würde sagen, wir schneiden mal ganz kurz die Cannabis-Legalisierung an. Wirklich nur ganz kurz. Und ansonsten updaten wir uns über unser Leben. Weil wir haben uns auch schon seitdem nicht mehr gesehen. Ne?
Das ist richtig. Aber du, wir sind jetzt schon zum dritten Mal. Also erstmal vielen lieben Dank an alle, die die Folge gehört haben.
Ja, mega Resonanz.
Wie sagen wir vielen Dank fürs Einschalten?
Das ist krass, mittlerweile hat man ja eine Reichweite, wie irgendwie eine mittelgroße Fernsehsendung oder sowas. Ne?
Ist verrückt, ja.
Ach, ich eine Sache habe ich mir noch überlegt. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt. Mhm. Und zwar ein bisschen spielerisch. Wir haben beide oft das Problem, Leuten ins Wort zu fallen.
Oh ja.
Was hältst du davon, wenn wir in der Folge, ich werde das nachher erzählen, für jedes Mal ins Wort fallen, muss derjenige, der ins Wort fällt, 10 Euro an irgendeine Einrichtung spenden?
Oh ja, das machen wir.
Ja?
Ja, finde ich gut.
Ja, dann hast du das jetzt so ein bisschen im Hinterkopf.
Aber das ist ja jetzt schwierig, wenn ich mich jetzt zusammenreiße, weil ich das ja lerne. Mhm. Also unsere Redaktion bei der ARD schneidet mir manchmal so Artikel aus Zeitungen.
Ja.
So, Hagen, hier, lies das doch mal durch. Da geht es ums Ausreden lassen, denn die möchten uns auch unterstützen in unserer Moderation, dass wir auch was auch da lernen. Das ist total schön bei der ARD.
Sehr gut, wir werden das.
Siehst du da was?
Ich werde das zählen. Das ist okay, 10 Euro von mir.
Ja.
10 Euro von mir.
Was ich noch sagen wollte. Scheiße,
Ich zähle das im Nachhinein auch.
Was ich sagen wollte, ist, wenn ich mich jetzt heute zusammenreiße und dann nicht spende, dann wirkt das ja auch weird. Also muss ich ja unterbrechen ab und zu.
Ich würde mal behaupten, dass du es nicht schaffst, mir mit unter 100 Euro rauszugehen. Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die dich nicht kennen. Ich mache dir ganz kurze Intro. Du hast eine Suchtgeschichte, vor allem mit Kokain, aber auch multitoxisch mit Alkohol. Aber Kokain war deine Hauptsubstanz. Und du hast vor einem Jahr, anderthalb Jahren, einen Suchtpodcast gestartet mit deinem guten Freund John Cook. Mhm. Und der ist mittlerweile zu einer richtigen Instanz geworden. Zehntausende Leute hören jede Woche euch, wie ihr mit verschiedenen
Gästen... Da hängen wir eine Null ran, ne?
Ja, genau. 100.000 und direkt 10 Euro. genau, das ist eure Geschichte. Über diese Geschichte redet ihr. Wenn ihr die generelle Geschichte nochmal hören wollt, dann hört am besten die erste Folge. Gibt es hier auf YouTube, werde ich verlinken. Aber ansonsten, wie geht's dir? Ich hab eben nachgeguckt, ich bin jetzt bei 33 Monaten.
Mhm.
Ist irgendwie eine schöne Zahl.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, 33 Monate nüchtern.
Ja.
Kann ich auch gleich zukommen, wie es mir geht, aber erstmal zu dir. Du bist sehr gut gelaunt hier angekommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Moritz. Es fühlt sich mittlerweile schon an wie ein bisschen Familientreffen.
Ja, sehr schön.
Ja, und auch unter Süchtigen. Das ist ja immer auch, wenn man andere abstinente Süchtige trifft, hat das immer was von, wenn man dann weiter abstinent ist und beide irgendwie, man sich eben trifft, hat das was Familiäres, muss ich schon sagen.
Ja. Man versteht sich natürlich auch auf eine andere Art und Weise.
Ne? Es gibt einfach dieses Riesenthema, was man teilt. Ja?
Das ist richtig.
Wie geht's mir? Ja, erstmal danke für das Intro und danke für die Einladung. So. Wir machen weiter unsere aufklärerische Arbeit mit dem Podcast und ja, dass das so gut läuft. Ich habe das schon mal gesagt, das ist natürlich wunderbar, dass man Menschen erreicht.
Mhm.
All das haben wir schon oft erwähnt. Also auf der anderen Seite muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt aus persönlicher Sicht macht es mich trotzdem auch immer traurig, dass es so viele hören. Das meine ich jetzt ganz ernst, denn ich wäre fast daran gestorben. Ich kenne Menschen, die gestorben sind und dass es eben so viele leider betrifft, plus eben dann ja auch immer die Angehörigen, das darf man ja mal nie vergessen, ja, die ein Süchtiger zieht ja da mit 5, 6 Leute auch immer mit rein in so ein tiefes Loch aus, verdammt, was machen wir jetzt mit der Situation und wie kann ich demjenigen helfen und viel, viel Trauer und Traurigkeit und
Und vor allem Hilflosigkeit, weil
10 Euro.
Ja, ich dachte, das wäre eine Pause gewesen. Okay.
Ich habe kurz nachgedacht.
Quatsch, okay. Hilflosigkeit, weil das Mantra, was man immer wieder hört und auch aus meiner Erfahrung ich berichten kann, man kann sehr wenig machen, wenn Leute suchterkrankt sind. Man kann sagen, ich bin da, aber man kann Leute nicht überzeugen, eine Therapie zu machen. Nee,
das muss dann von einem selber kommen. Ja. Ne? Und dieser Aspekt, der macht mich dann schon auch immer auch, schon auch auf eine gewisse Art traurig, weil ich denke, wenn es keiner hören würde, würde es keine Süchtigen geben. Das wäre doch eigentlich schöner. Nur ist die Welt eine andere. Ja.
Auf der anderen Seite macht das eure Aufgabe ja umso wichtiger und bedeutender.
Ja. Also uns geht es soweit, wir sind stabil. John und ich sind in einem Monat 2 Jahre clean. Danke.
Ich gratuliere jetzt noch nicht zu den 2 Jahren.
Ja, jetzt sondern zu einem Jahr und 11 Monaten kann man gratulieren. Und,
wie fühlt sich das an, 2 Jahre mittlerweile? Wie hört sich das viel an? Hört sich das wenig an?
Also das ist total spannend, auch weil du meintest, ich bin so gut gelaunt. Das ist total richtig, ich hatte heute einfach einen schönen Tag. Einige Dinge in meinem privaten Umfeld haben sich etwas entspannt. Gerade was meinen Nachwuchs angeht, da gehen Dinge jetzt besser. Und das Ding ist, die 2 Jahre, es ist wirklich eine Wellenbewegung, ja, die ganze Zeit. Das erste Jahr ist sehr, sehr hart und anstrengend. Man freut sich tierisch, wenn man das erste erreicht hat. Das weiß ich noch genau. Und trotzdem ist es so, dass heute gibt es immer noch sehr, sehr schwierige Tage auch für mich. Aber mit der immer längeren Abstinenz und der Auseinandersetzung damit, warum hatte ich heute Suchtdruck? Ich schreibe mir heutzutage Dinge auf. Was hat mich getriggert? In welche Situation begebe ich mich? Man lernt damit auf jeden Fall besser zu leben. Und ich von Leuten, die schon 10 Jahre clean sind, die sagen ja auch, es ist nicht mehr so, dass es später jeden Tag dein Leben bestimmt. Trotzdem muss man nur für heute aufpassen, dass man nicht konsumiert und in welche Situation man sich begibt. Und diese Balance da zu finden zwischen, ich kümmere mich auch mal um andere Dinge. Also John und ich haben auch angefangen, jetzt andere Podcasts zu produzieren.
Habe ich gesehen, Hotel-Podcast, ne?
Genau, unser erstes Spin-off ist Hotel Me About It. Könnt ihr gerne reinhören. John wird demnächst auch einen veröffentlichen.
Ah, cool.
Da geht es dann eben gar nicht um Sucht. Das ist auch mal ganz schön, dass man mal wieder arbeitet ohne Suchtkontext. Aber zu deiner Frage, 2 Jahre. Manche Sachen wären einfacher, manche Sachen kann man besser verstehen. Vor allen Dingen kann man auch verstehen, dieses ganze Schuldthema, der Vergebungsprozess. Da habe ich vor einem Jahr manchmal gedacht, im ersten Jahr, das müsste doch jetzt irgendwie,
dass die Weggefährten von damals alles vergeben, verzeihen sollten.
Was heißt alles vergeben? Aber dass man mal wieder einen Kaffee trinken geht, das ging halt vor einem Jahr, war das noch unvorstellbar. Und ich war halt auf Therapie und habe so viele Gruppen besucht. Und die andere Seite, für die war ich einfach immer noch ein riesen Arschloch. Und für viele bin ich das heute noch.
Du redest jetzt auch vor allem von der Mutter deines Sohnes.
Nee, generell. Ja, für viele Menschen aus meiner Vergangenheit bin ich einfach und bleibe ich auch vielleicht noch eine ganze Weile einfach der Lügner. Ne? Und wenn man so viele Jahre, bei mir sind es ja 15 Jahre und die letzten 6, 7 Jahre absoluter Lügner. Wir hatten das letzte Mal in der ersten Folge, das Monetäre war ja bei mir ein Riesenproblem, obwohl ich sehr gut verdient habe. Nur die Droge ist so teuer und ich habe wirklich alles verkauft von mir selber und dann eben mir auch eben Geld geborgt von anderen Leuten. Und das ist halt eine persönliche, also wenn dir jemand 5.000 Euro borgt, dann ist da ja ein riesen Vertrauensvorschuss. Aber wie habe ich denn die bekommen aus einer bestehenden Freundschaft? Plus, aber das ist ja noch der reale Teil. Und dazu kommt dann die Lügengeschichte. Und dann gebe ich es ja auch jahrelang nicht zurück.
Ja.
Und lüge aber auch da immer weiter. Und dieser Negativkreislauf, dann konsumiert man immer mehr, weil man gar nicht weiß mehr, wo vorne und hinten ist. Und diese Menschen sind natürlich zu Recht. Aber ich bin da in Dialogen. Aber ich merke, dass das Zeit braucht, dass man Leute, die ich angelogen habe, Menschen brauchen da einfach Zeit. Und ich habe mittlerweile jetzt gelernt, da auch entspannter zu sein und das auch nicht so mir zu, also es hat mich halt immer sehr beschäftigt, wenn es da gar keine Annäherung gab. Aber ich denke mittlerweile heute, du kannst eben Vergebung nicht beschleunigen. Jeder braucht individuell seine Zeit, die er dafür braucht und natürlich auch, um zu sehen, ob ich überhaupt stabil bin. Ja.
Man kann ja auch nur um Vergebung bitten und dann muss die andere Person entscheiden.
Und wenn die nicht kommt, muss ich damit auch leben und muss auch akzeptieren, hier gibt es einfach vielleicht keinen gemeinsamen Kaffee mehr. Das ist dann auch okay, weil das habe ich ja nun mal verursacht und damit muss ich dann auch leben. Ja.
Du hast davon geredet, dass der Suchtdruck vielleicht dann später irgendwann weniger wird. Und was ich gerade merke bei mir im Positiven, wenn man nüchtern wird, muss man ja einen Teil seines Lebens auch erstmal neu einrichten. Mhm. Und das dauert Jahre. Das ist bei mir immer besser. Ich habe Neues angefangen mit Comedy.
Wie läuft es denn da? Darf ich fragen?
Ja, es läuft.
10 Euro jetzt für mich, oder?
10 Euro, die übernehme ich, die 10 Euro. Für diese Frage nehme ich
gerne. Interessiert mich sehr.
Ja, es läuft immer besser. Und ich habe für dieses Jahr, kann ich jetzt auch gleich hier einschieben, eine Solotour geplant.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Von Oktober bis Dezember. Und ich bin total happy. Das sind 11 Termine, jeweils 100 Leute. Und es sind schon 200 Schön. Tickets weg.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Das freut mich ungemein, weil ich meine, 8 Monate vorher, dass Leute sich da Tickets kaufen. Mhm. Sind auch nochmal verlinkt. Könnt ihr euch gerne kaufen. Und das ist ein Riesending, weil ich da 80 Minuten Programm machen werde.
Ja. 80 Minuten, das ist mit Pause? Oder?
Mit Pause. Also ich werde einen Opener oder Openerin dabei haben, die 10 Minuten macht.
Ja.
Dann mache ich halt 40 Minuten, dann ist Pause und dann mache ich nochmal 30 bis 40.
Ja. Darf ich fragen, wie du, weil ich kenne Sachen, ich kenne deine YouTube-Shorts oder so. Es gibt, glaube ich, noch kein längeres Programm online. Kann das sein? Weil habe ich noch nicht gefunden.
Doch, gibt es. Es gibt ein halbe Stunde Programm online.
Wird irgendwo hier verlinkt sein.
Wird auch irgendwo auch verlinkt. Kannst du auch auf YouTube finden. Ja.
Das habe ich da noch nicht gesehen. Ja, das muss ich nachholen. Ich habe ein paar Shorts gesehen, wie du auch die Sucht verarbeitest.
Teilweise. Ja. Interessanterweise.
Wie gehst du damit um?
Ja, natürlich erstmal alles, ich predige nichts auf der Bühne, ne? Alles
bin ich
so,
gut.
So, es geht immer um Jokes. Ich habe jetzt auch keine Message. Natürlich mache ich mich, ich habe einen Joke, den übrigens das alles, was online ist, wird es im neuen Programm nicht geben, da gibt es neue Witze.
Selbstverständlich.
Und was auch spannend ist, als ich angefangen habe mit Comedy und als ich gerade in der Nüchternheit drin war, habe ich sehr viel Programm dazu gehabt. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so Thema, weil es mich auch gar nicht so beschäftigt. Mhm. So wie ihr jetzt irgendwie neue Projekte startet, die nichts mit der Sucht zu tun haben oder mit dem Nüchternsein.
Ja.
Ein Joke zum Beispiel sage ich, ey, so Kinder, lasst die Finger von Koks, das ist Teufelszeug, sonst sieht er aus wie ich bin 19 Jahre alt. Das ist halt immer...
Okay, der ist nicht
schlimm. Oder ist er lacht halt immer ein bisschen zu laut, so, fickt euch, nur weil ich hier 25 bin. aber er, genau, zu ist dem
natürlich
Thema.
Aber auch ein Witz, der einzahlt auf, wie gut du aussiehst. Am Ende
wie verbraucht ich aussehe.
Ja, ja, aber das tust du ja nicht, das weißt du ja selber.
Ja, aber ich sehe nicht aus wie 19. ja. Ich sehe für 90
aber du siehst gut drin. Aus. Wo
ja, danke.
Aber das ist ein Meta-Meta-Witz.
Meta-Meta-Witz. Und ansonsten, anfangs habe ich auch was dazu ein bisschen auf die Schippe genommen, so Tipps von Leuten früher, die gesagt haben, so ja, aber du musst doch nicht ganz aufhören zu trinken, trink doch einfach ein bisschen weniger. Ja. Habe ich gesagt, ich habe auch eine Impulskontrolle wie so ein Labrador von der Wurstschüssel. So einfach, das geht nicht.
Ja. Wir können mal was zusammen machen. Also wir treten ja auch live auf, wir können ja mal eine Kombi-Veranstaltung machen, würde mich freuen.
Ja, let's do it. Aber es ist auch ein gutes Stichwort, ihr seid auf Tour. Ihr tretet vor wie vielen Leuten auf?
Unsere Venues.
Ja.
Ja, wir haben ja auch eine Booking-Agentur jetzt, liebe Grüße an Thilo von FKP Scorpio. Unsere Venues sind 100 bis 500.
Wow.
Also in Berlin spielen wir das Babylon.
Oh, das hier das Kino, ganz in der Nähe, am Rosa-Luxemburg-Platz.
20.10. Das ist die Jubiläumsveranstaltung, 2 Jahre Sucht und Süchtig.
Wie viel passen da, 300 Leute?
Nee, 500.
Im Babylon passen
das? Das ist das Größte, genau.
Das Kino, ne?
Ja, genau.
Ach krass, so groß ist das.
Ich glaube, in Wien spielen wir 200, aber wir spielen auch 100er Venues, also Veranstaltungsorte. Und das ist so die Range.
Ja.
Und genau, das ist
unglaublich, sehr schön. Unglaublich schön, die Leute zu treffen. Aber die Frage noch zu beantworten, in meiner neuen Aufgabe komme ich immer mehr an und finde mich da immer mehr wieder und finde mich ein im Leben. Und von daher ist der Suchtdruck, das kippt gerade bei mir so ein bisschen. Zum Beispiel Alkohol war jetzt nie mein Thema. Mhm, ja, aber anfangs habe ich häufiger noch gedacht, ach, jetzt ein Bierchen. Mhm. Wenn ich jetzt an Alkohol denke, ist der erste Gedanke immer, nicht nur, oh mein Gott, Kater, sondern so beschwipst sein, so, nicht hier sein. Das gibt mir schon ein ungutes Gefühl, wenn ich daran denke.
Du bist auch, hast du deine, ist deine Abstinenzentscheidung da durch mit Alkohol? So generell? Ja. Ja, bei mir auch, wirklich.
Genau, Alkohol führt zum, also ich vertraue mir nicht.
Ja, ich mir auch nicht. Und ich habe auch wirklich dieses, wenn ich, auch wenn ich Leute draußen angetrunken oder betrunken sehe, habe ich nicht ein tickendes Bedürfnis. Das klingt jetzt hoffentlich nicht überheblich, aber wenn man süchtig ist, muss man da sehr, sehr aware sein. Und was bringt dir jetzt nichts, eine Droge gegen die andere auszutauschen? Weil du vorhin am Anfang meintest, Polytox, ich habe halt viel getrunken, wenn ich konsumiert habe.
Ja.
Klar, das machen viele, die Kokain konsumieren. Bei mir war das so. Aber abseits davon habe ich keinen Alkohol getrunken, um einen Rausch zu erfahren. So, das, natürlich ist das auch mal vorgekommen, dass ich an einem Abend getrunken habe ohne Kokain, aber das war die letzten Jahre eigentlich nicht der Fall. Und heute Alkohol, wer unsere Sendung hört, weiß auch, dass wir sehr, sehr aware machen in Sucht und Süchtig, dass Alkohol eine harte Droge ist.
Eine richtig
harte Droge, also nicht eine leichte oder so. Sie ist einfach nur legal, das ist alles. Und es sterben so viele Leute auch täglich daran, jährlich, Entschuldigung.
Ich glaube, wenn ich nicht falsch, waren es 40.000, irgendwas 20 bis 40.000.
Auf der Welt? Oder?
In Deutschland.
Ah ja, Wahnsinn, ja. Es gibt, also ich weiß,
dass... Also spätfolgende Krebs, Leber, Zirrhose,
genau, solche Sachen. Genau, natürlich. Und ich weiß die Zahl, dass jeder Achte hat ein kritisches Verhältnis mit Alkohol. Jeder Achte, das ist noch nicht süchtig, aber kritisch. Und wir setzen uns sehr, sehr stark ein für ein Werbeverbot. Und eigentlich bin ich persönlich auch der Meinung, es muss raus aus dem Lebensmittelgeschäft, es muss raus aus der Tankstelle und in spezielle Läden. Also ich bin sehr, sehr aware und sehr kritisch mit, wie unsere Gesellschaft damit umgeht.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge erzählt habe, aber ich war mit 20 in Norwegen für ein halbes Jahr im Austausch. Und dort war das damals schon so, dass Hartalkohol sowieso gar nicht im Supermarkt, sondern in speziellen Geschäften. Und damals hat eine Flasche Absolut, ich glaube 0,7 Liter, 80 Euro gekostet.
Und ganz ehrlich, das finde ich gut.
Super, ja.
Ich habe eine Geschichte dazu. Ich habe Polarkreis 18 gedreht, allein. Mhm. Ja, ich war nominiert damals fürs beste Video. Das war eins meiner ersten Musikvideos überhaupt. Und wir haben in Norwegen gedreht auf dem Gletscher. Also man sieht, wenn man das Video noch kennt, dann laufen die Jungs
in über... In Spitzbergen, oder?
Nee. Ja, ja, genau.
Also in Svalbard.
Über Bergen in diesem Gletscher, genau.
Ja.
Ja. Und also wir haben in Bergen geschlafen und sind dann noch zwei Tage mit dem Auto hochgefahren und dann da oben, damals gab es noch keine Drohnen, mit dem Helikopter gedreht. Und das war auch so Wahnsinn. Damals hatten wir die erste digitale Kamera, die Red One. Und das Festplattenkabel war zu kurz. Und ich saß vorne neben dem Piloten und der Kameramann Philipp Kürser, mal liebe Grüße, hat eben rausgefilmt mit den Füßen auf diesen Bügeln da. Und ich musste anderthalb Stunden so sitzen mit dem Arm nach hinten, um die Festplatte zu halten. Weil durch die Vibration hat die Kamera sich immer ausgeschaltet. Also du konntest sie irgendwo ablegen oder auch nicht am Slave der Kamera befestigen. Und dann saß ich da so und ich bin gestorben. Und das Kabel für die Festplatte war so kurz von der Kamera. Aber die eigentliche Geschichte bezüglich Alkohol... Wir hatten natürlich Geldprobleme bei dem Dreh. Damals noch nicht durch meine Kokainabhängigkeit, sondern aufgrund von meinem schlechten Wirtschaften mit Geld. Also ich habe immer zu viel Geld in die Musikvideos investiert, was gar nicht da war. Nicht, weil ich zu blöd war, sondern weil ich so naiv war mit Anfang 20. Ich wollte einfach mega geile Videos drehen. Es war mir egal, ob ich da persönlich dafür hafte oder Probleme kriege. Und damals konnte man sehr viel einfach auf Rechnung bestellen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ja, das halt denn vom nächsten Musikvideo. Hauptsache, das wird jetzt geil. Und wenn das geil ist, kriege ich ja wieder einen neuen Job.
Ja.
Also deswegen diesen Kreislauf am Laufen erhalten und aber auch so eine wirklich als Filmemacher eine ganz, ganz naive Liebe zum Genre, um da was zu erreichen, was Künstlerisches. Hat ja am Ende auch geklappt, aber meine Güte, die Geschichte mit dem Wodka. Jetzt komme ich dazu. Wir haben den Großteil der Technik mit einem Sprinter dorthin gefahren. Also nicht ich, ich bin geflogen, zwei Kumpels. Und wir haben um die 100 Wodkaflaschen mitgenommen.
Geschmuggelt,
ja.
Über die Grenze.
Ja. Und damit,
was man nicht darf.
Ja, und oh Gott, hoffentlich ist das verjährt.
Nee, das verjährt.
Und dann, pass auf, und damit haben wir das norwegische Team bezahlt.
Ich kann mich.
Verstehst du?
Ja, ich verstehe das.
Das ist eine Währung, ja.
Ich habe damals im Studentenwohnheim gewohnt und zwei, dreimal haben mich Kumpels aus Deutschland besucht.
Ja.
Da durfte man immer zwei Flaschen pro Person mitbringen. Da habe ich immer gesagt, ihr müsst Zeug mitbringen.
Ja. Das war eine riesen Aktion, um dort für gute Laune und um einfach das Geld, also die Währung, die wir hatten, zu vergrößern.
Die Währung ist Alkohol. Und was auch dort war, was ich auch sehr gut finde, ab 18 Uhr wurde in den Supermärkten der Alkohol abgedeckt. Den konntest du, also auch das Bier, was man im Supermarkt kaufen konnte, da gab es kein Bier mehr. Und zum Beispiel an Tankstellen, was ja auch, ist ja sowieso auch ein Wahnsinn. Warum kann man an Tankstellen auch...
Vor allem der Flachmann auf der Autobahn-Tankstelle an der Kasse.
Genau, das ist nur für Beifahrer natürlich.
Ja, du weißt, den kauft natürlich Süchtige.
Ja, natürlich.
Die dann wieder fahren. Und das ist, dass wir das als Gesellschaft dann quasi unterstützen, das ist schon abgefahren. Aber gerade auf der Autobahn.
Ich wollte ganz, ganz kurz, wo wir jetzt gerade
Alkohol muss
in. Ja, nee, wo wir über Alkohol gesprochen haben und eine legale Droge. Ganz kurz, wir sind jetzt, ich weiß noch nicht, wann die Folge rauskommt, aber heute ist der 3. April. Seit zwei Tagen ist Cannabis legal, zumindest der Konsum ist legal. Was ist deine Meinung oder habt ihr zusammen eine Meinung dazu? Ich sag mal deine Meinung, ist ja auch egal, was John dazu denkt.
Ja, wir sind ja nicht immer zusammen als Gehirn unterwegs.
Wie so ein verheiratetes Ehepaar. Ja, wir sind immer einer Meinung.
John und Hagen, das ist immer schwer zu trennen, aber es ist natürlich ambivalent, da ich ja abhängig bin.
Mhm.
Und wie beim Alkohol sehe ich natürlich eine Welt, in der Drogen legal zu kaufen sind, schwierig, weil ich abhängig bin. So. Mhm. Nu ist aber nicht jeder abhängig. Und ich finde, man hat auch als Mensch ein Recht auf Rausch.
Zumindest, was man mit seinem eigenen Körper anstellt.
Genau, so. Also erstmal bei sich bleiben. Also ich soll auch nicht Mann sagen, sondern aber für mich trifft es ja eben nicht mehr zu. Aber wir reden ja auch manchmal davon auf der Live-Dingern, dass dadurch, dass wir abhängig sind, haben wir uns ja auch diesen gelegentlichen Rausch, das ist jetzt wirklich schwer, das auszudrücken, so in Wörtern, gerade wenn man eben, wie wir abhängig ist, aber wir haben uns das verbaut.
Ja. Das ist wie Obelix, der ins Fass gefallen ist.
Zweimal im Jahr Kokain nehmen oder ab und zu einen Wein trinken, was, wenn man achtsam ist und aufpasst und seinen Konsum immer wieder hinterfragt, völlig in Ordnung ist, ist für uns nicht möglich. Und
so, aber siehst du das bei...
Aber ich bin da nicht traurig drüber.
Aber ganz kurz zum Thema bei Alkohol sehe ich das mit einer Suchtpersönlichkeit schwer. Kennst du Leute, die das mit Kokain geschafft haben? Weil es ja nochmal so eine potentere...
Ja, na klar. Ich kenne Leute, die dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr Kokain konsumieren. Aber das ist schon die Ausnahme. Das muss man ganz klar sagen. Bei dieser Droge.
Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die meinten so, oh, dann nehme ich so drei Lines am Abend und dann habe ich auch genug. Das habe ich noch nie.
Ja, das ist also für Leute wie dich und mich.
Noch nie.
Aber um beim Cannabis zu bleiben. Deswegen ist also die Meinung ist ambivalent. Als Abhängiger, wie soll ich das befürworten? Als Mensch, der keine Abhängigkeit hätte, oder ich kann mich da reindenken, bin ich für die Legalisierung. Da man durch die Legalisierung jetzt ganz anders auch die Aufklärung betreiben kann.
Ja.
Denn wir können ja, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Alkohol legal ist. Warum zum Teufel sollte es dann Cannabis nicht sein? Das muss man mal sagen. Ja, Cannabis ist, ich bin jetzt kein Arzt und so weiter, nur von dem, was ich in Einrichtungen gehört und gelesen habe und was die Ärzte mir gesagt haben, ist das natürlich eine Droge. Wir reden jetzt nicht vom jugendlichen Alter, sondern ab 18, 19, 20 aufwärts. Alkohol ist viel schädlicher als Cannabis. Ist
viel toxischer.
Ja. Und wie gesagt, das möchte ich nicht in Stein gemeißelt haben, aber das habe ich so mitbekommen. Deswegen, wir leben in einer Welt, wo Alkohol legal ist. Warum sollte das Cannabis nicht sein? Und jetzt, dadurch, dass es legal ist, kann man, weil die Zeiten, wie John sagt, die Zeiten des erhobenen Zeigefingers sind vorbei. Jetzt, wo es legal ist, können wir ja viel besser, weil wie soll man über was aufklären, wie man es gut konsumiert, wenn es verboten ist? Das ist ja unmöglich. Und jetzt kann man halt sagen, wann kann man damit anfangen? welche Gefahren stecken da drin. Das kann man jetzt ja alles auf.
Stimmt,
das,
man
das finde ich gut.
Man hätte vorher ja schlecht sagen können, Cannabis ist okay, aber erst ab 20. Wenn es illegal ist,
konnte man ja nie sagen.
Kannst du ja nicht sagen.
Genau, und jetzt kannst du aber das schon sagen, weil es auch stimmt. Ja?
Wenn das Gehirn sich noch ausbildet, ist das sehr gefährlich.
Sehr gefährlich, nur wenn du es im Erwachsenenalter konsumieren möchtest, hat es erstmal keine großen Gefahren. Wie gesagt, es kann abhängig machen, da muss man aufpassen.
Er kann Psychosen auslösen.
Und absolut, es ist nicht ungefährlich, nur jetzt das weiter zu verschließen, ist schwierig. Und natürlich ganz wichtiger Aspekt, der Dealer fällt für viele weg.
Obwohl das Beschaffungsproblem ja eigentlich nicht gelöst ist. Weil man
kann Ich weiß. Aber so wie es, ich denke, dass es sich die nächste, also so wie es
das geplant noch,
ist mit den Clubs, ist natürlich Wahnsinn. Also wenn man überlegt, was, ich finde den Plan prinzipiell nicht verkehrt, kenn ihn aber auch nicht im Detail, aber, also im Detail. Nur wenn du guckst, die in Berlin die Bevölkerungsanteile hier pro drei Straßen und wie da die Cannabis-Vereine organisiert sein sollen, dann bräuchtest du in jeder dritten Straße so einen Club.
Ja.
Einfach aufgrund der Zahlen.
Wo aktiv viel angebaut wird. Was ja gar nicht so trivial ist, glaube ich, Cannabis gut anzubauen. Das anständig
hinzukriegen. Wahrscheinlich. Nur wenn da jetzt der Dealer wegfährt, weil meine Dealer haben mir natürlich immer auch, also ich habe ja dort Kokain bezogen, ja, aber die haben ja auch immer Cannabis gehabt oft und eben auch viele andere Drogen und viele Menschen, die ich auf Therapie kennengelernt habe, die Cannabis abhängig oder Cannabis am Anfang konsumiert haben, haben dann vom Dealer auch mal eine andere Substanz bekommen und das ist natürlich immer, das ist ja deren USP.
Cross-Selling.
Hier, probier das doch mal. Also
ist wie bei Amazon. Ja. Leuten den Gras gefällt, könnte auch.
Und wenn das wegbricht, aber ich bin da ambivalent, denke aber, dass es an der Zeit war und richtig ist. Bin aber auch der Meinung, dass wir da über keine weiteren Drogen sprechen sollten, die diesen Weg gehen sollten. Das wird ja jetzt auch gerne mit in Zusammenhang gebracht, dass man jetzt alles, auch noch Amphetamine und was weiß ich nicht alles,
weil
das sehe ich so nicht.
Es gibt natürlich schon eine gewisse Verharmlosung, was ja mit Alkohol auch so ist, wenn etwas legal ist,
na klar,
ist es natürlich schwieriger, den Kindern zu sagen, mach das mal nicht. So, ich darf aber ab 16, wieso sollte ich denn kein Alkohol
trinken? Weil wir aber ja bei Alkohol auch nicht aufklären. Nee. Ich meine, wir sind noch, also nee, du bist jünger als ich, ne?
Doch, ich bin 41.
Ja, ah, ja. Doch, ich bin auch 41.
Ja, 82.
Ja, okay, dann sind wir doch ein.
Ja, ja.
Ich habe mich letztens, glaube ich, versprochen bei einem Gast, der deutlich jünger war. Und das,
nee, eine Generation.
Wir sind eine Generation. Sind eine Generation. Als ich 14 wurde oder 13, Konfirmation oder Jugendweihe, war das Wording, ab jetzt darfst du trinken.
Genau.
Und dann hat man auch getrunken. Mhm. Und ne, was du sagst, ist völlig richtig. Nur wir sagen, was ist das? Wieso geben wir unseren Kindern diese harte Droge? Ja. Du sagst doch auch nicht mit 13, hier ist Heroin. Jetzt darfst du. Und medizinisch, und da kann ich mich jetzt die Hand ins Feuer legen, ist das in der gleichen Kategorie. Ja, Alkohol ist in der gleichen Spalte wie Heroin.
Das macht dich ganz so süchtig, glücklicherweise.
Nee, aber in der harte Droge ist das in einer Spalte und in so einem Lehrbuch. Und dass wir da nicht aufgeklärt haben, das ist Wahnsinn bei Alkohol. Aber wir leben halt, da müsste man ja vor 500 Jahren anfangen.
Vielleicht ist der Ansatz auch gar nicht so sehr, was ist verboten, was nicht verboten, sondern der Hebel ist ein anderer, wie wir Leute davon abhalten können.
Ja.
Kommen wir später zu mit Island.
Okay, dann
lass mal auf die YouTube-Kommentare, oder?
Oh Gott, ja. Kommi-Reaction.
Kommi-Reaction.
Bin gespannt.
Es ist wirklich nicht so schlimm. Ich muss vorab sagen, 80% waren echt positiv. Ja. Okay. Die Leute haben euch oder uns gedankt, dass vor allem auch Männer, die über ihre Gefühle reden und offen sind, das überraschen Leute, manche Leute dann noch immer.
Ja,
noch.
Männer, redet über eure Gefühle, vor allem mit euren Freundinnen. Das könnte viele Konfliktpotenziale löschen.
Kommunikation, sehr wichtig, ja. Erster Kommentar, gar nicht gegen uns, einfach so, es geht generell um das Thema Umfeld. Er schreibt, 4 Jahre Kokainkonsum, die letzten Monate täglich, seit nun fast 8 Jahren clean.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch an Jululu. Bin von einem Tag auf den anderen umgezogen in ein anderes Land und einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Die ersten 3 Wochen waren hart, aber es lohnt sich wirklich, das Umfeld zu verlassen und alles hinter sich zu lassen. Kontakt mit dem alten Umfeld abgebrochen und bis heute kein Kontakt mehr. Ist ein Weg. Es ist sicherlich auch ein Weg, den viele Leute beschreiben. Du bist ja in Berlin geblieben. Und ich kenne das ja auch. Ich komme an gewisse Orte, die mich erinnern. Ich habe auch noch die Nummer von meinem von dem Koks-Taxi, weil das
ist gar nicht. Das machen wir aber eigentlich nicht.
Ich habe das.
Hatte ich auch lange, aber wir müssen das löschen eigentlich.
Man muss es löschen? Okay, ich habe ihm nie mehr geschrieben.
Ich habe mir auch das lange behalten, weil ich mir darüber Stärke beweisen wollte, weil ich habe sie, rufe sie aber nicht an.
Was ich sagen wollte, es gibt hier sehr viel, für uns natürlich auch mit Kindern in der Stadt gar nicht möglich. Aber wie siehst du das? Siehst du das so schwarz-weiß? Irgendwie alles ist, macht es natürlich manchmal leichter, alles hinter sich zu lassen, ne?
Wenn ich nicht zwei gute Gründe hätte in dieser Stadt, hätte ich sie auch verlassen.
Deine Kinder, ja.
Ja. Also wenn die nicht hier leben würden, würde ich nicht mehr hier sein. So ist das aber jetzt nicht und deswegen bin ich hier. Und es ist schon anstrengender in Berlin, das so zu machen, muss ich sagen. Also auf Therapie. Aber trotzdem habe ich ja mein Umfeld völlig gewechselt. Menschen, mit denen ich früher konsumiert habe, mit denen kann ich eigentlich nicht mehr stattfinden, weil sie A, entweder immer noch konsumieren oder B, weil sie mich nicht mehr wenn sie noch konsumieren, dann bin ich ja. Also ich habe aber ja auch sehr viel isoliert konsumiert die letzten Jahre. Da war ja gar nicht mehr Interaktion, aber Entschuldigung, Orte, an denen ich früher konsumiert habe, kann ich nicht aufsuchen. Ich vermeide krass alles, was mit Konsum zusammenhängt und eben aber auch schon auch Menschen. Ich war letztens auf einer Party, habe ich in einer Folge erzählt, die Kurzversion ist, als ich die Substanz gesehen habe, bin ich sofort gegangen. Sofort. Weil das für mich nicht funktioniert. Ne? Und ich wusste es vorher nicht. Ich kann ja jetzt nicht mich einschließen. Ich muss ja weiter am Leben teilnehmen.
Ja.
Aber die alten Konsummuster, Umfelder zu verlassen, ist auch ein Tipp. Das heißt, ein Tipp ist ein Ratschlag und etwas, was man auf der Therapie lernt, sich stark darüber Gedanken zu machen, sind das meine Freunde, sind das Konsumfreunde und für viele hilft tatsächlich ein Umzug, wenn der eben logistisch möglich ist.
Mit Beruf, Familie.
Ja, wenn das möglich ist, das ist schon eine tolle Sache. Also wir unseren Live-Auftritten haben wir letztens erst wieder mehrere, wir treffen ja die Leute danach immer zum Meet and Greet, vor der Location und gehen in den Dialog. Und da haben mir einige erzählt die letzten Wochen, dass sie echt umgezogen sind komplett und dann die Sendung gehört haben bei ihrem Umzug oder so. Und ich glaube, dass wenn man das machen kann, wenn man es sich leisten kann oder wenn es logistisch funktioniert, ist das schon gut, sein altes Umfeld zu hinterlassen. Denn wenn man wirklich abhängig ist, können einen sehr viele Dinge triggern. Mhm. Und dann sind wir wieder, alles was triggert, ist natürlich eine potenzielle Gefahr.
Wahrscheinlich hilft sogar ein eher ländliches Umfeld, hilft dann
klar,
wahrscheinlich.
Klar, ne? Klar.
Also weil in der Stadt findet man dann relativ
Ich finde es jetzt hier Anschluss. Bei dir im Prenzlauer Berg, habe ich auch lange gelebt, aber hier triggert mich jetzt auch nichts, weil, also ich habe nie auf der Straße gekauft, ja. Mhm. Aber mich triggern natürlich schon die Dealer auf der Straße.
Ja, am Görli oder am RW-Gelände.
In ganz vielen Orten in der Stadt oder am Cottbusser Tor oder in, ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber es gibt viele Orte, wo sie sind oder auch so eine Straße mit vielen Bars im Sommer oder auch jetzt, da müsste ich jetzt nicht langlaufen, weil für mich sind Bars auch Konsumtempel. Eben von Alkohol und meiner Droge, Kokain.
Ja, ja. Also interessant. Ich muss sagen, ich habe bei mir hat sich ein bisschen geändert. Ich habe anfangs bin ich noch relativ viel feiern gegangen. Ich bin noch auf Festivals gegangen.
Also sober.
Sober. Ja. Irgendwie vielleicht um es mir zu beweisen. Hatte
Wie war
aber
das?
Ja, eigentlich nicht cool. Nicht cool. Mhm. Ich habe mir das dann eingeredet, dass ich das irgendwie genießen kann, aber ich habe mich eigentlich auch nicht wohl gefühlt. Ich hatte einen starken Suchtdruck, aber ich wollte, glaube ich, stärker sein. Mittlerweile interessiert mich die Partywelt gar nicht mehr so sehr.
Mich auch nicht, Moritz. Ich bin voll raus.
Weil das gehört.
Ich gehe zu Konzerten von Bands.
Ja. Oh ja,
das
gerne.
Das liebe ich.
Das
ich gehe morgen zu Liam Gallagher.
Ach, geil. Ist der eigentlich sober? Ich glaube auch, ne?
Ich glaube, er trinkt ab und zu noch Alkohol. Ich habe ein paar Dokumentationen gesehen. Er war mal lange sober, aber er ist ein guter Familienvater geworden, sieht seine Kinder regelmäßig und ist nicht mehr der Liam von früher. Also auf jeden Fall weiß ich, dass er, also was weiß ich schon, aber was man so lesen kann, glaube ich, hat er die Kokain hinter sich auch gelassen. Das war ja auch ein Riesenthema dort.
Ja,
und natürlich harter Alkohol.
Ja.
Ich glaube, er ist auf einem guten Weg. Liebe Grüße
an Grüße, Liam. Grüße gehen raus an Liam. Grüße gehen, der
ich auch. Ich freue mich tierisch, ihn live zu sehen. Ist auch ein
Freund der Sendung hier, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, nee, feiern gehe ich nicht mehr. Und was ich auch sagen wollte, mit Comedy habe ich ja angefangen, kurz nachdem ich nüchtern geworden bin. Das heißt, ich bin in ein neues Umfeld gekommen und bin dort, da wird natürlich auch viel getrunken. Von Comedians gar nicht so sehr, aber
im Zuschauerraum, ne?
Im Zuschauerraum wird viel getrunken.
Oh, merkt man, dass die mehr lachen, wenn der später der Abend?
Ein bisschen Alkoholpegel hilft.
Ja.
Wenn es zu spät wird, so eine 23-Uhr-Show, wenn die vorher gebechert haben, dann sind die drüber. Das hilft dann auch nicht. Das ist auch nicht gut.
Wie findet man dann noch den Lacher dann?
Ja, wenn die zu laut und rowdy sind, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Man muss dann, das ist dann aber die Aufgabe vom Moderator, da musst du auch Leute rauswerfen, die nicht aufpassen können, wenn die laut sind, dann funktioniert Comedy nicht.
Da wird ja auch viel reingeredet, ne?
Das ist glücklicherweise nicht so sehr. Okay. Und es ist etwas, was überhaupt nicht gern gesehen wird. Hackeln nennt man das und das funktioniert nicht. Mhm. Weil Comedy ist sehr viel Timing.
Ah, jetzt habe ich unterbrochen, wieder
ein Zehner.
Ah, ich glaube, wir gehen mit dem Huni raus. Wer ist denn dein Lieblings-US-Stand-Up-Comedian?
Mein Lieblings-US-Stand-Up-Comedian ist Louis C.K.
Natürlich, ja.
Ja. Bill Burr.
Ja, wäre witzig.
Auf jeden Fall. Ich habe, was ich sehr empfehlen kann.
Was mit Jerry?
Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld ist ein clean Comedian, also clean vom Material her. Der flucht auch nicht.
Und keine
dreckigen Themen. Handwerklich super. Spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Mhm. Ein Special, was ich sehr empfehlen kann, kam jetzt letzten Monat raus von Dave Attell. Auf Netflix kann man sehen.
Okay.
Halbe Stunde. Killer. Gibt sehr viele. Ja.
Was ich bei Jerry, ich habe Jerry erst die letzten Monate so richtig entdeckt. Mhm. Ich kannte natürlich Seinfeld, die Serie und ein paar Shorts, aber diese Alltagsbeobachtung, die er hat, mit diesen kleinen Gegenständen wie Rosinen oder so, sowas mag ich schon sehr.
Das ist sein Ding, er nennt sich
das
auch.
Das ist sein Ding, ne?
Das ist auch das Genre, ist Observational Comedy.
Genau, ach so nennt
hast
man
du
das
nie,
sogar.
Hast du nie Comedians in Cars Getting Coffee?
Doch, das habe ich gesehen alles.
Also eigentlich
finde ich das
für einer der besten Podcast-Sendungen überhaupt, ja.
Ja, also das bei Netflix, das Format, genau. Ja. Nee, das habe ich gesehen, genau. Und dadurch bin ich dann erstmal auf sein Programm gekommen.
Ja.
Weil ich finde immer toll, wenn sich zwei Leute, die etwas ein Desire haben, was also eine Leidenschaft, wenn die sich unterhalten über ihre Berufung.
Ja.
In dem Fall eben Comedy. Also zum Beispiel als wie heißt denn der Prinz, nee, nicht der Prinz von Bel-Air, zum Beispiel als Eddie Murphy da war, da hast du gemerkt, wie Jerry Seinfeld ihn versucht hat zu triggern, komm doch mal wieder auf die Bühne. Mhm. Zieh doch nochmal das rote Lederoutfit an.
Yeah.
Und dann habe ich Eddie Murphy Stand-up gegoogelt und dachte so, what the fuck?
Ja, großartig.
Boah, war der hart auch.
Ja.
Also damals schon.
Ja.
Da ist ja nur Sex und Pimmel und,
ja,
also krass, aber gut auch, witzig.
In seinem roten Lederanzug, roten Catsuit.
Und der hat ja auch geflucht und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich kenne ihn ja nur als diesen Filmstar, dass der ja eigentlich von der Bühne kommt und was für ein guter Mann der auch war und sehr witzig. Also ich würde mich freuen, wenn der doch mal ein Stand-up macht, da würde ich hingehen, der spielt doch das Olympiastadion, der Mann.
Wahrscheinlich. Hier, ich habe einen nächsten Punkt. Ich habe zwei Kommentare, die in die gleiche Richtung gehen.
Mhm.
Wenn man euch so sitzen sieht, denkt man gar nicht, dass so viel Selbstzweifel in euch schlummern. Ah. Ich kann das aber gut verstehen, ihr seid einfach coole Typen. Zweite Sache. Hagen, ist da nicht eine große Ambivalenz zwischen ich bin nichts, ich kann nichts und deiner diagnostizierten leichten narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Mhm. Im Sinne von zum Beispiel, meine Meinung ist so wichtig, dass sie alle hören sollten. Oder, oder ist der Narzissmus da der Panzer und das Verdrängungsmittel ähnlich wie Drogen es waren? Also jetzt zum einen, dass wir so wirken, so wie kann das denn überhaupt sein, wenn wir uns hier hinsetzen und offen reden und wir wirken selbstbewusst, schwingt ja auch so ein bisschen mit, seid ihr wirklich so diese zerbrechlichen Seelen, die Drogen brauchten? Eigentlich ist das kein Widerspruch. Ne?
Nee, also ich kann ja nur bei mir bleiben, das sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille.
Hm.
Also diese, Glaubenssätze entstehen ja durch die frühe kindliche Sozialisierung in Peergroups, durchs Elternhaus, elterliche Prägung auch und auch Veranlagung. Was auch immer man da durch die Generationen mit sich trägt, das ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass sogar Traumas im Genmaterial, dass man dann irgendwann da sitzt und denkt, was ist eigentlich mit mir los? Aber bei mir ist doch gar nichts. So, jetzt verkürzt ausgedrückt. Bei mir ist das so, dass meine Glaubenssätze durch meine Sozialisierung sehr stark sind.
Mhm.
Sehr stark. Also dieses, dass ich ein Versager bin, meine Güte, da könnte ich jetzt wieder ins Detail gehen, kann man aber auch bei Sucht und Süchtig nachhören. Mhm. Das wurde mir schon auch, das war schon nicht einfach bei mir. Und dieser Narzissmus war dann auch in Momenten, also mein Therapeut hat mir das so erklärt, der hat sich dann schon in der frühen Kindheit, ne, also wenn ich da sitze mit, es gibt eine Situation, Entschuldigung, da hatte ich ein Loch im Kopf, habe geblutet und mein Vater hat mich nicht ins Krankenhaus gebracht. Man weiß nicht wieso, da kann man jetzt lange drüber spekulieren, aber ich saß da stundenlang mit blutend zu Hause, wurde auch noch ausgemeckert, dass ich jetzt schuld bin und so, dabei hatte ich ein anderes Kind, ne, Unfälle passieren, Kinder, halt, war sicherlich keine Absicht.
Wie alt warst du da?
5, 4 und da denk ich, über Stunden, blutend, also richtig, ich habe eine Eisenstange über den Kopf gezogen. In dem Moment, das ist einer meiner Schlüsselmomente, das ist auch, das ist kein Trauma, aber ein traumatisches Erlebnis, weil man denkt, wieso bringt dieser Mann mich nicht ins Krankenhaus, mein Papa?
Und man kann in diesem, Papi, ja? Ja, und man kann in diesem Alter ja noch gar nicht feststellen, das ist nicht richtig, was der da macht. Das, ne? Und man sucht die Schuld immer eher bei sich.
Nein, ich sitze da und weine,
aber
Schmerzen, Blut und werde dann auch noch angemeckert und dann noch die unterlassene Hilfeleistung. Also das ist eine Wahnsinnsszene in meinem Kopf, von der ich oft auch noch träume. So. Okay. Und in so einem Moment kommt dann eben kommt dieser Narzissmus, wenn man es so sagen will, wirklich sehr verkürzt hier. Ich bin auch, wie gesagt, kein Therapeut. So wurde es mir erklärt, der hat sich dann wie eine Schutzschild beim Star Trek, also Raumschiff, ne, die Schilde anmachen, hat er sich über mich gelegt, damit ich nicht eingehe wie die Blume bei E.T. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Liebe ist weg. Nährstoffe sind weg. Also diese Pflanze, kennst du dieses Bild der Sonnenblume? Und damit ich überhaupt überlebe, hat er mir gesagt, nein, pass auf. Oh Gott, da muss ich echt aufpassen. Nein, pass auf, du bist etwas wert. Du bist kein, du bist kein Nichts und ein Versager und immer der Idiot. So, und dann das sind eben dann diese zwei Teile. Ja, dass ich, als ich Regisseur wurde, angefangen habe, so krass da zu pushen, war ja nur, um meinen Eltern zu beweisen, dass ich was kann. Und da gab es ja auch nie Bestätigung. Und also nicht die ich mir erhofft habe, ja. Das berühmte Zitat, ja, ich war aber schon wieder nominiert für irgendwas, ja, aber gewonnen hast ein Echo immer noch nicht. Danke. Das war so die Weihnachtsgespräche am Tisch, ja. Und
also eigentlich,
Entschuldigung.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Danke, dass du die Geschichte geteilt hast und zeigt eigentlich sehr gut, dass es kein Widerspruch ist, sondern sehr logisch, nämlich Narzissmus ist ein kleines Ego, was geschützt wird durch eine Art, die sehr egoistisch wirkt.
Ja.
Oder nach großem Ego aussieht.
Ja, deswegen Leute, die mich so jetzt auch gerade natürlich jetzt in der größeren Aufmerksamkeit, da gibt es ja auch wirklich viel echt böse Sachen, die wir bekommen. Und ich habe letztens ein Interview gesehen von Tom Holland, dem Spider-Man-Darsteller. Und er sagt, ey, wenn du Probleme hast mit mir, dann schreib mir eine Nachricht. Wenn du mir keine Nachricht schreiben kannst, weil du meine Nummer nicht hast, dann kennst du mich nicht so gut, dass du ein Problem mit mir haben kannst.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja.
Ja, und so versuche ich jetzt auch mit diesen Sachen, die so auf uns einprasseln, umzugehen, denn es ist natürlich für die Leute nicht immer nachvollziehbar, jedes Einzelne und auch Shorts werden auf den Zusammenhang gerissen. Und diese Narzissmus-Sache so mit, weißt du, ich habe immer mal gesagt, ich bin nicht aufgeregt, auf eine Bühne zu gehen, das kommt halt aus dieser Sache. Das ist, entwickelt sich, also bei mir ist das zumindest so. Ich bin jetzt nicht nervös, wenn ich was machen muss auf einer Bühne oder wenn ich vor 20, 30 Leuten sprechen muss, aber weil ich das auch schon lange mache. Also als Regisseur.
Was so aber, glaube ich, nicht unbedingt was mit Narzissmus zu tun hat.
Nee, aber bei mir ist das so übersetzt. Mhm. Für mich. Mhm. Nur für mich. Okay. Ja, dass ich denke, so, also das, was ich jetzt mache, wird eh gut sein. Verstehst du? So meine ich das.
Ja.
Und das ist natürlich nicht, aber auch das wieder nicht bitte aus dem Zusammenhang reißen. Das, aber so hat mir mein Therapeut erklärt, das kommt aus diesem Kindesschutz und jetzt bin ich halt, es ist aber keine Grundüberheblichkeit, ich kann das schon ganz gut einordnen, nur es ist eben halt da, ja, wenn du mich was fragst, kannst du das machen, sage ich, ja, kann ich, Dabei weiß ich das gar nicht.
Was in so einem Punkt weit auch gesund ist. Ich hatte letzte Woche einen Comedian hier, sehr junger Typ, 22 Jahre, Assan, der jetzt gerade als Comedian richtig durchstartet. Der hat seinen ersten Auftritt gehabt, in dem er gefragt wurde im Zuschauerraum, so, hey, hast du Lust auf die Bühne? Hast du 7 Minuten, kannst du was machen? Ja. Und er hat gesagt, ja, ich habe 7 Minuten. Hatte
sehr,
nichts.
Finde ich sehr gut.
Und ist auf die Bühne und hat abgeliefert.
Ja.
Und das ist ja auch was Positives, also dieses an sich selbst zu glauben und es zu machen.
Absolut, absolut. Und es hat mich auch in vielen Momenten des Lebens auf einen guten Weg gebracht. Aber die Glaubenssätze, die ich eben habe mit dem Versagersein, hat natürlich auch direkt auf die Sucht eingezahlt, weil Kokain dann ja das beseitigt hat. Und das war natürlich, also
für einen kurzen Moment wird das Ego, ist man zuversichtlich,
genau,
man
das fühlt aber sich größer. Dadurch war ich so schnell abhängig. Ne? Mm.
Ja,
und da hat mich auch nichts beschützt, auch kein leichter Narzissmus, wurde eher größer dadurch. Mm. Also es ist auch eine Gemengelage an Diagnosen, sag ich mal, die aber einfach in den ersten 10 Lebensjahren zu finden ist. Und mit denen muss ich es halt leben. Und die Frage dort, es widerspricht sich nicht, in meinem Fall gehört es tatsächlich zusammen.
Ich kann dir auch sagen, ich kenne sehr viele Comedians, ich habe jetzt mit vielen Künstlern zu tun, die gehen auf die Bühne und haben Energie und reißen ab und sind hier.
Reißen ab finde ich gut.
Reißen ab ist, wenn ein Abriss ist.
Hast du
ein guter
abgerissen?
Manchmal also, reiße ich ab.
Du gehst runter und sagst, boah, ich habe heute abgerissen.
Genau.
Okay, finde ich gut, schönes Wording.
Auf Englisch sagen wir killen.
Ja,
you killed.
You killed, okay.
Bombing ist, wenn du
nicht
gut.
Ach, Bombing ist nicht
gut. Bombing ist, also wenn du nichts hörst. Das ist ein schlimmer Auftritt.
Ah, okay.
Aber sehr viele Leute, du denkst, die sind auf der Bühne und dann kommen die runter im Backstage und sind wie gebrochen oder depressiv. Also das sind in den meisten Fällen keine exzentrischen, extrovertierten Leute. Und von daher ist das kein Widerspruch. Ja? Oder auch, wenn sich Leute selbstbewusst zeigen, das heißt ja nicht automatisch, man sieht den Leuten ihre Probleme und ihr inneres Gefühl nicht immer an.
Ja, trotzdem ist es ja kein Schauspiel. Ne?
Nee.
Also meine doch selbstbewusste Art ist ja nicht, ist ja keine Rolle. So,
ja.
Ich fühle das ja.
ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist, ich meine, ich will das jetzt auch.
Ob wir konsumieren? Nein.
Das auch, aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine das Thema Kokain gegen Speed. Also auch immer, dass wieder Leute fragen so, hä, wieso soll man denn Kokain konsumieren? Speed ist doch viel, kostet irgendwie ein Zehntel, ist viel besser. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Werbung machen für irgendwelche Drogen.
Bitte nicht. Aber können wir was zu sagen?
Ja. Können wir was zu sagen? Und dann das Thema, das gesagt, du hast, glaube ich, in der Folge gesagt, dass du 5 Tage wach warst.
Ach, ich war sogar 14 Tage wach, zweimal in meinem Leben.
Du warst 14, leicht manisch, oder?
Mann, ey, ich kriege ja auch, da habe ich so viel Nachrichten bekommen, als ich das erzählt habe. Natürlich kann sein, fangen wir erstmal vorne an.
Okay. Warum, Leute, ich verstehe nicht. Ich habe auch beides in meinem Leben konsumiert, Speed und Kokain. Ich muss sagen, angefangen mit Speed und das war auch für mich eher funktional, einfach wach sein. Aber Speed hatte für mich nie so diesen, keine Ahnung, nicht so einen hohen Suchtfaktor, bei weitem nicht.
Ich habe halt mit Kokain begonnen.
Mhm.
Meine nasale Konsumzeit. Da gibt es ja mehrere Substanzen, ne? Ich habe ja auch mehreres ausprobiert. Aber Kokain war das erste und das hat eben bei mir alles verändert. Und alles, was ich danach ausprobiert habe, hat mir nicht das gegeben, was mir Kokain gegeben hat.
Mhm.
Alles andere, ich habe Amphetamine und auch eben
Speed
ausprobiert, aber es hat mit mir nichts gemacht. Es hat mir nicht das gegeben, was mir eben die andere Substanz gegeben hat. Punkt. Mehr kann ich gar nicht sagen dazu.
Brauchen wir gar nicht zu sagen.
Weil das ist ja auch bei jedem unterschiedlich.
Genau, und dann wurde dieses in Frage gestellt, so 5 Tage wach, das ist doch nicht Kokain,
dazu kann ich noch was sagen,
das ist doch Speed.
Oder Crystal.
Ja.
Also auch da, ganz wichtig bei diesen Geschichten, wir halten uns viel zurück mit diesen Geschichten. Nur manchmal gehört es dann auch zur Versinnbildlichung besser, zur Darstellung, mal auch zu sagen, was passiert ist, so actual. Und wichtig dabei ist zu sagen, es ist individuell.
Ja.
Ich bleibe mit der mit der Menge 3 Tage wach, ein anderer 5 Tage. Ja. So. Ich kenne viele in meinem Konsumumfeld auch damals, die trotz Konsum am 3., 4. Tag einfach eingeschlafen sind.
Ich konnte auch nicht so lange wach sein.
So. Das ist total individuell. Und ich war, wenn ich auch nur 2, 3 Konsumeinheiten konsumiert habe, konnte ich 2 Tage nicht schlafen.
On fire.
Ja. Ja, nicht nur on fire, also nicht unbedingt immer on fire, nur ich, also wenn man
jetzt nicht schlafen.
Ich konnte nicht schlafen. So, und wenn ich jetzt eben krass durchkonsumiert habe.
Achtung, ja, Achtung.
Nur aufpassen. Ja. In unserer Sendung fällt mir das sehr leicht, wenn ich woanders manchmal bin, rutscht es raus. Ja. Wenn ich, 2-mal war meine Ex-Freundin, deswegen weiß ich das so genau, 14 Tage nicht da. Und natürlich bin ich da vielleicht mal in Koma geschlafen. Und ihr könnt jetzt wieder schreiben, was ihr wollt. Ich weiß hundertprozentig, es war eines der schlimmsten Zeiten in meinem Leben natürlich. Mhm. Ja. Ich habe Sachen gesehen. Also es war ganz furchtbar. Ich hatte nicht 14 Tage Spaß, nur ich habe konsumiert, auch mit sehr viel Alkohol. Und bei meinem Körper war das eben so, dass ich dann, vielleicht war ich mal kurz so eine Stunde irgendwie, habe das aber nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Aber ich habe sowieso ja auch nicht mehr viel mitbekommen ab dem 5., 6. Tag. Ja, ich habe ja auch nichts gegessen, aber ich kann euch sagen, ja, lasst mich da mal eine Nacht gepennt haben. Mhm. Aber mehr war es nicht. Ich war wirklich krass on fire, aber eben eingeschlossen. Ich habe alle Vorhänge zugezogen. Ich habe ohne Ende konsumiert, aber ich hatte so eine krasse Paranoia. Das könnt ihr euch, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder wahrscheinlich schon.
Schon.
Und es ist so passiert und ich sage sowas nie, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, sondern das ist halt 2-mal in meinem Leben hatte ich 2 krasse 14 Tage. Mhm. Ja.
Und was man ja auch sagen muss, es ist ja oft so nicht, dass man voller Energie ist, sondern dass man eigentlich müde ist, aber nicht schlafen kann. Und das ist eigentlich ein sehr schlimmes Gefühl.
Ja, wobei ich, also diese 3 Tage wach zum Beispiel, das war mein Zyklus.
Okay.
Also ich war meistens 3 Tage wach,
okay,
wenn ich konsumiert habe.
Okay, ja. Das hatte ich anders. Aber es ist individuell. Hier interessant. Hey Leute, krasse Story, super interessant. Ich selber konsumiere seit 16 Jahren und hatte nie, in Großbuchstaben, irgendein Problem. Täglicher Konsum ist schädlich, bei allem Alkohol, Tabak etc. Konsumiert habe ich immer an Partys und immer erst dann entschieden, ob ich überhaupt soll. Jeder reagiert anders und ja, es gibt viele Menschen, die schnell Sucht entwickeln und nicht nur beim Konsum, auch bei anderen Sachen. Das ist dieses Ding. Gibt es Kontrolle? Erkennt man, ob man in der Sucht ist? Wir haben eben drüber gesprochen, es gibt diese paar Leute, die 3-mal im Jahr koksen oder wirklich ab und zu Alkohol trinken, wenn es mal besonders ist, aber vielleicht auch mal auf einer Grillparty sind und sich entscheiden, nicht zu trinken.
Ja.
Es gibt so ein paar Anzeichen, auf die man achten sollte. Ne?
Mhm. Ja. Ich finde das sehr interessant, auch diesen Beitrag. Ich habe, als ich das am Anfang immer gelesen habe, weil das kommt ja öfter, dachte ich so, oh ja, was soll ich jetzt damit anfangen, so dass du nie ein Problem hattest. Also mich hat es schlimm erwischt.
Ja.
Was ist der Impuls jetzt von demjenigen, das mir zu schreiben?
Vielleicht zu sagen, dass wir schwach sind.
Ja, deswegen, so habe ich das natürlich am Anfang auch immer gelesen. Ne? Naja, klar. Mittlerweile denke ich, dass diese Art von Teilen absolut legitim ist. Man muss halt, ich habe halt manchmal Angst, dass das eben den Konsum verharmlost. Wenn man sagt, ich habe so viel konsumiert, hatte nie ein Problem.
Mhm.
Ist schon schwierig, nur man muss anerkennen und fair sein, dass es in diesem Fall eben so war. So wie in meinem Fall eben meine Geschichten passiert sind. Und bei Substanzen ist eben sehr viel individuell.
Ist es wahr oder es gibt natürlich auch noch den Punkt, dass man...
Dass die Sucht das...
die Suchteingeständnis nicht da ist. Ne?
Wir wollen natürlich jetzt niemandem hier eine Suchtkrankheit unterstellen. Aber du hast einen guten Punkt. Manche dieser Kommentare, jetzt nicht dieser speziell, man liest das und denkt so, warte mal, das, was du da schreibst, das habe ich vor 3 Jahren auch noch geschrieben. Mhm. Oder habe ich nicht geschrieben, aber gedacht. Ja?
Ja.
Weil man muss sagen, zur Suchterkrankung gehört das Negieren dazu.
Mhm.
Ich habe kein Problem.
Ja.
Mir geht's gut, ich habe alles unter Kontrolle. Die Frage, die du aufgeworfen hast, war noch, gibt es kontrollierten Konsum? Aus abhängigen Sicht würde man sagen, nein, aber es gibt eben Leute, ich glaube, es kommt auf die Substanz an und auf den Menschen. Ich kann es, also
ist für mich auch schwer,
in der Suchtklinik würde jeder Therapeut sagen, nein.
Es ist für mich schwer nachzuempfinden, weil ich ja selbst mit Zucker oder mit Koffein, es immer schwer ist für mich ein bisschen zu konsumieren.
Ja, stimmt.
Von daher,
stimmt.
Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, keine Suchtprädisposition zu haben. Und Dinge einfach so nach Lust und Laune und wirklich dieses Genuss, also dieses wirklich Genießen.
Aber für dich ist doch klar, du kannst nicht an einem Abend jetzt mal Kokain konsumieren, oder?
Kann ich nicht, nee. Und ich würde es auch nicht ausprobieren wollen. Es gibt Momente, wo mein Gehirn mir das sagt, aber ich weiß was ganz genau, was passieren würde. Es würde passieren, dass ich, meinetwegen an einem Freitag passiert das, gönne ich mir das einmal, ich hatte einen guten Auftritt.
Ja.
Was dann passiert, naja, jetzt ist mein Streak eh gerissen. Jetzt kann ich auch den Samstag mitnehmen. Und dann kommt der Sonntag. Und dann geht's.
Warst du so jemand, der dann auch mehrere Tage wach war?
Ja.
Das wäre bei mir genauso und das wäre eine Katastrophe.
Man hört immer wieder diese Geschichten. Ich glaube, es gibt zwei Situationen, in denen man rückfällig wird. Entweder es passiert was Schlimmes, Schicksal, Streit, Trennung, was weiß ich. Oder auf der anderen Seite, was man auch immer wieder hört, man ist schon sehr lange nüchtern und denkt, man ist sicher.
Ja, das schöne Gefühl verstärken auch.
Mir läuft es gut, die Tour läuft gut.
Und morgen höre ich auf.
Genau.
Ja, also ich mache das jetzt nur einen Abend.
Und ich habe mir ja mal bewiesen, ich kann aufhören, deswegen kann ich das jetzt ja machen.
Wieder machen. Also, und das sind natürlich alles erlaubnisgebende Gedanken der Krankheit. Ja. Ne?
Hier, dieser zweite Kommentar geht genau in die gleiche Richtung wie der andere eben, ist noch ein bisschen übergriffiger. Ja. Verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man süchtig werden kann. Einfach Konsum auf strikt alle 2 Monate beschränken und dann Maximalmenge vor den Konsum festlegen, sodass man auch einen Schlussstrich ziehen kann, wenn man angefangen hat. Ist super einfach, nicht süchtig zu werden, wenn man sich Regeln setzt.
Ja, das klingt ganz toll. das Wording ist ein bisschen hart oder sage ich mal sehr überzeugend, aber für ihn oder für sie. Aber es ist halt als Abhängiger eben, das ist eben nicht zu machen. Also wenn du dir das vornimmst, das Ding ist, du spürst ja nicht den Point of No Return.
Ja.
Du weißt ja nicht, wann der kommt.
Der ist nicht klar definiert. Nee.
Und du merkst den auch nicht, wenn du ihn überschritten hast. Mhm. Und auch noch viele Jahre, wenn du Pech hast, nicht, dass du ihn schon überschritten hast. Und dieses, ich nehme mir was vor und höre dann auf, das ist super für eben diese 2-3 Mal im Jahr, Leute, würde ich sagen. Aber für, oder sagen wir andersrum, für mich war irgendwann, du kannst doch deine eigenen Regeln immer verändern und neue Limits setzen.
Ich bin auch sehr gut darin, die Regeln zu ändern.
Das ist doch ein Kernpunkt von Süchtigen oder von der Abhängigkeit, sich die Parameter so hinzuschieben, wie man sie braucht. Ja. Das klingt jetzt gelesen toll, ist aber dann in so einer Nacht, jetzt mache ich doch nochmal.
Das ist so wie Leute, die sagen, im Casino verliert man kein Geld, weil ich nehme nur mein eingesetztes Geld und dann spiele ich damit und dann tue ich das in die Tasche und dann nur, wenn ich was gewinne. Aber dann geht man halt irgendwann doch an die Tasche, wo schon das eingesetzte Geld drin ist.
Das klingt toll hier schriftlich, ist aber also aus meiner Sicht der Realität, also selbst Leute, die ich kenne, die nicht süchtig sind, könnten das nicht machen, weil sie dann in dem Club sind und denken, jetzt. Und also, das haben so auch nicht durchführbar.
So viele sehr intelligente Menschen gedacht, und ich habe es auch gedacht, dass ich stärker bin als die Droge, als Kokain. Ich dachte, ich kann das beherrschen und die anderen sind alle dumm.
Und was man noch dazu sagen muss, bei vielen, vielen Substanzen, egal was du dir dafür Regeln machst, sie machen ja einfach abhängig. Also dieses, wie kann man abhängig werden, das ist ja gar nicht nur eine psychologische Sache, sondern es ist ja einfach eine biochemische Angelegenheit.
Yes, also die Substanzen,
die Substanzen machen ja abhängig.
Ja.
Und wenn du dir dann eine falsche Regel gesetzt hast, also wenn man sich jetzt alle 2 Wochen zum Beispiel nur über 2-3 Konsumbehältnisse besorgt und sagt, das ist meine Regel, das ist ja schon viel zu viel.
Ja.
Ja, wenn du das alle 2 Wochen konsumierst und sagst, aber ich kaufe ja nur 2 Kapseln, ich spreche es jetzt mal aus. Aber wenn du das aber über ein Jahr machst, dann bist du auch abhängig. Herzlichen Glückwunsch.
Irgendwann rutscht man rein.
Weil es eben das tut.
Der nächste Punkt ist sehr interessant und zwar geht in die Richtung, Sucht ist eine Krankheit.
Ja.
Und es sieht die Person als problematisch an.
Das haben wir auch oft.
Ich war 8 Jahre lang süchtig, abhängig von synthetischen Drogen, bla bla. Ich identifiziere mich aber als eine Person, die ihre schwere Abhängigkeit überwunden hat und nicht als Abhängige. Leider ist das Krankheitsmodell Sucht ein Denkmodell, das ständig gegen die Selbstermächtigung des von Sucht Betroffenen arbeitet. Das finde ich schwierig. Also ich verstehe den Punkt, wenn man sagt einfach, ich bin krank, es ist nicht meine Schuld, ergo brauche ich nichts machen. Mhm. Ich glaube, so sieht die Person das, was ja nicht der Fall ist. Man muss ja bei auch bei psychischen Erkrankungen liegt es trotzdem an einem selber, irgendwie die anzugehen. Aber ich glaube, der Punkt ist hier, dass man das mit dem Krankheitsmodell so ein bisschen passiv sieht und aus der Hand gibt. Ne? Also so.
Ja, das hat auch ein bisschen was mit dieser Genesen-Geheilt-Geschichte zu tun. Mhm. Also ich find das toll, wenn Menschen dieses Gefühl haben und sagen, ich fühle mich jetzt nicht mehr so abhängig, ich habe es wirklich hinter mir gelassen. Mhm. Das ist doch großartig.
Ja.
Ja? Ich finde das wunderschön und das würde ich mir auch wünschen für mich.
Ja.
Ja? Dass ich in 3-4 Jahren denke, oh, jetzt bin ich 5 Jahre abstinent und geil, ich habe seit 2 Wochen nicht an die Substanz gedacht und fühle mich super safe.
Ja.
Finde ich schön. Ich finde es aber auf der anderen Seite schwierig, das in die Welt zu kommunizieren, weil das eben wieder nur was Individuelles für dich ist.
Ja.
Denn, Entschuldigung, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Und die Regel, so wie ich es kennengelernt, Entschuldigung, auf Therapie ist eben, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und mir persönlich hilft es Stand jetzt, diese auch als solche zu betrachten. Denn es lässt mich so achtsam sein, wie ich sein muss, und ich bin damit safe. Ich laufe ja nicht durch die Straße und sage, oh, ich bin krank, ich übernehme keine Verantwortung für meine Vergangenheit und übernehme keine Verantwortung für wo, in welche Situation ich mich begebe.
Genau, was Krankheit ja nicht bedeutet, dass man von der Verantwortung freigesprochen
Absolut
wird. Man nicht, ist verantwortlich für sein Verhalten und sein Handeln.
Nur ich glaube, viele, wir lesen das wirklich sehr oft, dass wir es ist so absurd, ja, aber genau, wir kämpfen ja auch für die Entstigmatisierung der Krankheit.
Ja, ja.
Und das ist ja genau der Punkt, dass man eben nicht sagt, es ist eine Willensschwäche und nach 3 Jahren bist du wieder genesen, weil das ist nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft. Dazu hatten wir schon 2-mal Shanti Magörz in der Sendung und ich war in 2 stationären Einrichtungen, ich hatte Ambulanttherapie, ich war am betreuten Wohnen, ich habe mit so vielen Therapeuten gearbeitet. In über 200 Gruppensitzungen und alle kämpfen dafür und der Wissensstand und die Menschen, die süchtig sind, das ist eine chronische Erkrankung. Mir hat letztens jemand nochmal, Shanti mal, habe ich sie angerufen, auch wegen so einem Kommentar und meinte, was soll ich machen? Und meinte, es gibt ein spezielles MRT-Verfahren. Mhm. Ja, es gibt ein Kontrastmittel, schiebst Süchtige rein und es gibt Teile im Gehirn, die leuchten dann blau. Ja.
Ah, okay.
Okay? Und die leuchten auch noch nach 100 Jahren, wenn der 100 Jahre alt wird, blau. Weil es irreversibel ist. Mm. Doch genesen, aber nicht geheilt.
Ja,
okay. Bedeutet, wir konsumieren nicht, sind aber eben abhängig. Mhm. Das ist der Stand.
Ja.
Wir können noch keine Tablette benutzen, dass dieser Teil nicht mehr blau leuchtet. Das ist eben diese Fehlfunktion im Gehirn, im Belohnungssystem, die, wie du vorhin angesprochen hast, bei Triggermomenten, Trauer, Glück, was auch immer. Es kann ja alles sein. Mhm. Ist auch individuell. Wo die Sucht sagt, aber jetzt ist eine gute Idee. Mhm. Jetzt sollten wir Kokain konsumieren oder die jeweilige Substanz. Und mir hilft diese Awareness, dass ich weiß, ey, auch in 10 Jahren können Teile meines Gehirns mir das vorschlagen und das finde ich gut. Wenn es da in dem Fall nicht so ist, ist doch schön.
Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Schutzfunktion. Ich sehe das auch so. Immer so, bleib in Alarmbereitschaft. Ja. Und wahrscheinlich wäre es auch viel gefährlicher für mich, wenn Leute durch die Bank weg sagen würden, so, jetzt bleib mal 2 Jahre clean und dann kannst du wieder ab und zu. Das wäre gefährlich für mich. Diese Person, ich kann das auch verstehen, wenn Leute nicht dieses Stigma haben wollen oder nicht von sich selber sagen wollen, dass sie krank sind.
Ja. Weißt du, John hat das letztens sehr gut gesagt. Und zwar ich bin jetzt 3 Jahre clean, ich bin geheilt. Geheilt heißt ja, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, kann ich nicht laufen. Dann muss ich in die Rehabilitation.
Mhm.
Und wenn es geheilt ist, kann ich wieder rennen. Mhm. Das heißt, wenn ich von der Suchtkrankheit geheilt bin, dann kann ich ja wieder trinken.
Mhm. Ja, genau.
Also diese ganze Heilungsnummer ist indirekt, wenn man so will, aus meiner Perspektive auch dann, ein erlaubnisgebender Gedanke. Das finde ich total schwierig.
Ja.
Für Menschen, die vielleicht eben doch chronisch erkrankt sind. Ich meine, es muss ja nicht jeder immer gleich süchtig sein.
Mhm.
Vielleicht denken auch Leute, die sind das, aber sind es vielleicht gar nicht. Also das muss man auch aufpassen. Aber dieses, jetzt bin ich geheilt, heißt ja im Grunde, jetzt kann ich wieder saufen oder Kokain nehmen. Und da, finde ich, sollten wir aufpassen im Wording. Aber prinzipiell soll das jeder mit sich beurteilen oder mit seinem Therapeuten.
Mhm. Es gibt so ein paar Punkte, wir haben ja eben darüber gesprochen, es gibt nicht den Punkt, wo man feststellt, ah, jetzt rutsche ich gerade vom Genusstrinker zum Süchtigen. Ja. Das merkt man erst viel später.
Ja, leider.
Ich hab ein ganz spannendes Video von Til Schweiger gesehen, wo er in einem Podcast was erzählt hat. Mhm. Hast du das gesehen vielleicht?
Ich hab Ausschnitte.
Und
ich kann den besagten Podcast auf die Länge meistens nicht schauen.
Okay. Ich habe nur das Reel gesehen.
Ja.
Ja. Und zwar geht es darum, dass er sagt, dass er zwar irgendwie ein Problem mit Alkohol hat, aber er redet dann auch davon, dass er mit Wein sich sehr gut auskennt und dass das für ihn wichtig ist und dass er das liebt. Und er jetzt lernen möchte, wie man maßvoll mit Alkohol umgeht. Mhm. Und ich dachte, nach 30, 40 Jahren Konsum, der Arme hängt da natürlich dran, wie in einer guten Freundschaft. Dem fällt das schwer loszulassen. Aber eigentlich hat er einen Wunsch, der meiner Meinung nach eigentlich nicht möglich ist. Ja.
Du, das, ich finde das sehr kritisch, diese Aussage. Ja, ich finde auch krass, dass er, ich meine, er hat doch Berater. Ich meine, er macht jetzt auf, diese ganze, ich habe da jemanden geschlagen. Mhm. Ne? Ich habe mich hier und da falsch verhalten. Ich habe sehr viel getrunken. Ich bin vielleicht abhängig, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Wording da war. Mhm. Denn ich hatte das auch die ersten Monate. Ich hab mir nicht vorstellen können, mich von der Substanz final zu verabschieden.
Das ist wie eine Trennung, ne?
Die berühmte Abstinenzentscheidung.
Mhm.
Ja. Also auf Therapie ist es ja auch so, es entsteht erst ein Abstinenzwunsch und dann eine Entscheidung. Und dann der ganze Prozess damit. Und wenn man, ich weiß nicht, er redet ja auch, dass er mit seinem Therapeuten darüber geredet hat und so.
Ja.
Und das ist eigentlich, also das ist für jeden, also mit allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, das ist super weird, weil das ist, das habe ich noch, also das erzählt man schon auch, sowas, was er da sagt, das lässt man in Therapie fallen, weil das ein Prozess ist.
Mhm.
Nur wenn er irgendeinen Berater hätte, würde man sagen, ey, das sagt das nicht bei Hotel Matze. Oder geh nochmal, mach nochmal ein paar Therapiestunden, weil das ist ja genau der Punkt, der nicht funktioniert.
Ich glaube, er lässt sich da nicht so rein.
Was da spricht, ist ja noch aus meiner Sicht die Erkrankung.
Ja, total.
Also John und ich würden sagen, da spricht der Onkel.
Da spricht der Onkel und ist ja auch kein Problem, wenn er das mit sich ausmacht im Privaten. Aber wenn er rausgeht an die Welt, dann sind sicherlich einige Alkoholiker oder andere Süchtige, die sich daran klammern und sagen, ach super, ich kann das lernen.
Ja, wenn der Till sagt, er trinkt nur 2 Bier am Abend, dann mache ich das auch weiter. Oder ich weiß jetzt nicht, welche Zahlen er genannt hat, aber die Aussage, ich gucke jetzt mal, wie ich das runterschraube und dann mit, das ist ganz klassisches Suchtgelaber von Süchtigen. Mhm. Das muss ich jetzt so sagen, darf ich so sagen,
klar,
weil ich das auch gemacht habe am Anfang und weil Süchtige, die ich kennengelernt habe, am Anfang ihrer Therapie so oft sprechen.
Mhm.
Und das ist sehr witzig für Abhängige gewesen, das zu sehen. Muss ich so sagen.
Tragisch komisch.
Ja, tragisch komisch, weil man denkt, meine Güte, das ist diesen Prozesspunkt, also diesen Punkt in diesem Verarbeitungsprozess, den kennen wir alle. Aber das jetzt dazu sagen, ist schon heftig gewesen. Ne?
Mhm. Brauchen wir nicht lang drauf eingehen. Du hast es eben schon gesagt und es kam gar nicht so oft, dass immer wieder der Vorwurf kommt, auch bei mir, dass man da doch nicht nüchtern ist.
Ah, ja.
Als ob die sich nicht ab und zu was geben, ist klar mit vielen A's. Wie geht es dir?
Ich würde das schon kurz noch sagen, ja.
Wie geht es dir damit mittlerweile? Oder wie hast du irgendwie den Wunsch, okay, vielleicht wenn ich jahrelang zeige oder sicherlich auch damit verbunden, oh, ist gut, ich gehe auf die Bühne, die Leute sehen mich in der Öffentlichkeit. Eigentlich müsste denen doch klar sein, dass ich clean bin, weil ich mich zeige. Ne?
Ja, das Ding ist, die Menschen kennen mich ja nicht. So.
Ja.
Und die das schreiben und ich zappel viel rum. Ich hab auf denen noch, wenn man hier 2 Stunden sitzt, hat man auch mal einen trockenen Mund.
Ja.
Also, und ich habe aber auch so einen trockenen.
Willst du noch was trinken?
Alles gut.
Ja.
Ich habe auch so oft noch einen trockenen Mund. Aber auch das und mein Gezappel. Also, es gibt bei mir Langzeitfolgen des Konsums.
Mhm.
Und die kann man in manchen Interviews, sieht man die. Und die sehe ich ja auch. Ja? Also stellt euch nicht vor, dass das für mich witzig ist, das zu sehen. Ja. Ich da sitze und mein Kind das noch macht. Das ist einfach, weil es das 15 Jahre gemacht hat. Wenn ich konsumiert habe, wir nannten das früher Gesichtszirkus oder Second Face.
Ja, ja.
Ja, weil du hast einfach ein anderes Gesicht und Teile dieser Sachen sind schon immer da. Ich war aber schon immer ein Zappel-Philipp. Ich bin ja auch Schlagzeuger und spiele einfach Schlagzeug und das ist so mein Ding und ich bin einfach so.
Aber machst du dir manchmal Gedanken darüber, oh Mensch, wie kann ich es wirklich beweisen?
Nee, also ja, wir haben da schon ein paar Ideen und so, aber weißt du, das kann ich nicht. Wenn die Leute sich ein bisschen halt beschäftigt, das ist halt, die gucken dann diesen einen, dieses eine Short-Video. Entschuldigung. Die gucken dann das eine Short-Video oder ein Interview, obwohl ich da aufmache und ehrlich bin, ist dann das Einzige, was runtersteht, boah, der ist ja völlig drauf. Wo ich denke so, okay, fair enough. Aber wenn du wirklich zugehört hättest, was ich erzählt habe, ich habe gesagt, wenn ich konsumiert habe, letzten Jahre, war ich stark paranoid. Und auch bei meinem Rückfall, den ich nach der ersten Therapie hatte ich ja nochmal einen Rückfall, war ich 5 Tage unfassbar paranoid. Das heißt, und diese Dinge, wenn ich jetzt konsumieren würde, wäre ich paranoid stark und könnte niemals dir in die Augen gucken, hier sitzen und übers Clean sein, sondern ich wäre so, ja, ganz schlimm, so wie Gollum halt.
Ja.
Und das sage ich auch noch. Und trotzdem wird es negiert. Und
das wissen da kannst du halt aber, nicht, aber ich hab, es gibt aber, natürlich auch Kokain-Abhängige,
ja, aber,
die könnten hier sitzen.
Absolut, absolut. Ja. Aber nach meiner Erfahrung auch nur die ersten 2-3 Jahre.
Ja.
Und nicht mehr im 7. Kokainjahr, so richtig. Also dann würden wir das eben auch sehr stark sehen.
Ja.
Ja? Und ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Es ist halt so mega Bullshit. Wir sind ständig bei der ARD, wir haben Redaktionssitzungen. Wenn wir drauf wären, würde alles zusammenbrechen und zwar innerhalb von Minuten. Ja, wir haben so viele Telefonate am Tag, wir haben eine richtige Unternehmung. Ja, wir haben jetzt einen, ich will nicht sagen Mitarbeiter, aber wir haben einen Menschen, die mit uns die Aufklärung vorantreiben wollen. Und wie soll ich das machen mit Konsum? Es wäre überhaupt nicht möglich. Es wäre auch einfach praktisch gar nicht möglich. Zumal ich aus menschlicher Sicht diese Lüge nicht eine Sekunde auch durchhalten könnte. Ich würde mich sofort wieder in Therapie begeben und nicht jetzt hier sitzen und weiter übers Cleansein labern. Was für ein Bullshit. Ja,
ja, aber es ist sicherlich auch für mich, meiner Familie, Ex-Frau, Umfeld gegenüber, warum zeige ich mich, warum gehe ich auf eine Bühne, warum mache ich einen Podcast? Ein Teil davon ist sicherlich auch, um zu beweisen,
oh ja,
ich zeige mich, ihr könnt mich sehen.
Na klar.
Dass es mir gut geht.
Das habe ich auch, na klar. Also ich weiß noch, die Grundmotivation ganz am Anfang war natürlich, meine Geschichte zu erzählen, eben zusammen mit John, um anderen Menschen, in unserem speziellen Fall anderen Familienvätern sogar, es war sehr speziell, die ersten Stunden, als wir darüber geredet haben, in unserem Therapiezimmer, dass andere Väter ihre Familie nicht verlieren. Denn unsere Kinder werden nie wieder 24/7 bei uns wohnen. Es ist so. Diese Familie ist ja getrennt, bei ihm und bei mir. Und das hat uns so traurig gemacht und zusammengeschweißt, dass das war eine Motivation. Und für mich dazu kam natürlich auch meiner Ex-Partnerin damals auch zu beweisen, ich möchte mich ändern.
Ja.
Ich habe mich geändert. Ich versuche jetzt anderen zu helfen, das klingt jetzt erstmal, aber so war es.
Ja.
Ja? Ich wollte sagen, dass ich ein sortierter, ernstnehmender Mensch bin. Das war schon auch eine Grundmotivation am Anfang.
Ja. Verstehe ich sehr gut. Apropos Kinder, jetzt kommt ein Kommentar, der ist sehr lang, möchte ich jetzt gar nicht ganz vorlesen. Zusammengefasst geht ein bisschen in die Richtung, wie man mit Kindern drüber redet. Ich glaube, John hat das in der letzten Folge gesagt, dass man auch sehr klar sagt, das ist Teufelzeug, das ist nicht gut. Verbaut man sich da was mit seinen Kindern, dass sie dann vielleicht nicht mehr offen und ehrlich sind, wenn man es auch so stark verbietet und sagt so im übertragenen Sinne, du kriegst eine Schelle, wenn du mit MDMA oder Gras nach Hause kommst.
Eine Schelle sowieso nicht, bitte.
Nee, nicht. wie kommuniziert? Ich frage mich das auch immer wieder. Ich habe da Tage, wo ich wirklich sage so, hey, wirklich zu kontrollieren, okay, hast du gevaped, hast du getrunken, hast du
Darf ich das Alter erfahren?
Wird jetzt 14.
Ah ja.
Also ich weiß, bei ihm weiß ich nichts, ich glaube es auch nicht, aber ich weiß, dass in seinem Umfeld Vaping auf jeden Fall ein Thema ist. Vaping finde ich auch so krass, weil das werde ich nicht so leicht riechen können wie Zigaretten.
Ja, ja klar.
Und ich weiß, dass Alkohol auch mal ein Thema war. Mhm. Also nicht direkt bei meinem, aber ich weiß, in der Schule, in der Altersgruppe, das ist jetzt so das Anfang. Der
Klar.
Genau, und ich schwanke zwischen wirklich sehr streng, natürlich auch Aufklärung. Ja, und wahrscheinlich muss ich mich auch von dem Gedanken verabschieden in irgendeiner Form, dass ich die ganze Wahrheit erzählt bekomme, was völlig normal ist. Mhm. Aber das macht mir natürlich auch Angst. Ja.
Mir auch. Gerade auch mit meiner Geschichte natürlich und mit dem Wissen, dass auch diese Erkrankung und auch wenn Kinder da was mitbekommen haben, ja, ich mache mir natürlich riesen Vorwürfe auch, dass ich hoffe, dass da nichts bleibt irgendwie. Mhm. Erstmal das. Das Zweite, wenn die jetzt jugendlich werden, also ein Teil meines Nachwuchses ist auch in einem ähnlichen Alter mhm. wie deiner. Und aber generell jetzt mal, ich versuche einfach generell in der Kommunikation, aber das ist eben, was soll ich hier sitzen und sagen? Ja, die Lebensschwerpunkte der Kinder sind bei ihren Müttern. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, was ich gerne machen würde, es hat nicht wirklich erstmal einen richtigen Impact da, die nicht bei mir sind, sondern ich eine Art Wochenend-Daddy bin. Aber nochmal generell vielleicht davon abgesehen, ich wollte nur das klar machen, dass ich nicht hier mich hinstelle, als hätte ich irgendeinen großen, riesen Einfluss, den habe ich im Moment leider nicht. Ich arbeite daran, dass er wieder größer wird. Ist einfach das Thema Augenhöhe. Also ich habe immer, wenn ich konnte, bin ich mit auf dem Boden. Habe nie von oben auch kommuniziert, auch wenn ich sauer war. Ich bin immer auf deren Seite, egal was passiert vor Dritten. Mhm. Auch wenn die mal schuld waren. Ich bin immer auf ihrer Seite, immer. Und dann klärt man im Familienkreis, was gerade passiert ist. Aber nach außen hin bin ich eine Wand, eine Mauer der Beschützung. Das, so sehe ich mich. Jetzt, ja, bitte nicht schreiben, war ich eben nicht, als ich abhängig war. Ja? Dafür schäme ich mich ja auch. Mhm. Möchte das aber jetzt sein. Und habe das aber auch immer versucht in nüchternen Momenten. Und dadurch erhoffe ich mir oder spüre das bisher auch. Wir haben eine sehr enge Bindung, meine Kinder und ich. Hoffe ich, dass ich da im Dialog mitgenommen werde, soweit wie es geht. Ich meine, beide wissen, also gut, der eine ist noch zu klein, aber die werden, wie sie aufwachsen, wissen, welche Erkrankung ich habe und kriegen das ja auch mit. Es passiert ja nicht mehr so klein. Und ich rede da auch mit beiden drüber und sie fragen mich nach meiner Erkrankung und natürlich antworte ich altersgerecht, versuche das zu erklären. Und wenn da Dinge kommen, die Substanzen wären ja, kreuzen ja das Leben unserer Kinder, ob wir wollen oder nicht.
Vor allem in Berlin. Ne?
Es wird passieren und zwar, es passiert mit 13, 14, 15, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also anders geht's nicht.
Ja.
Also dann müsstest du sofort wegziehen und so war es ja bei mir und alle, die ich kenne. Und ich hoffe, ich wünsche mir einfach, dass so wie ich es mache, dass wenn da was ist, dass ich natürlich achtsam bin, aufpasse, was da passiert, aber auch, dass sie mich mit in den Dialog nehmen, so fern, wie sie das möchten, aber dass wir dann auch irgendwie darüber reden können. Dass wir nicht alles erzählt bekommen, ist doch klar.
Das ist völlig logisch. Ja. Das gehört dazu. Ist auch gesund.
Wenn da wirklich eine Frage ist, ist doch klar, dass man an Leute wie uns beide könnte man sich ja gerade dann wenden.
Ja.
Das schauen wir mal. Ne?
Ja.
Kommt jetzt das?
Jetzt kommt die Island-Sache. Ja. Das ist eine sehr schöne. Zum Abschluss
also danke an die Kommentare. Ja.
Ja, waren coole Kommentare dabei und waren natürlich noch ganz viele andere, die ihre Geschichte geteilt haben und auch nüchtern sind.
Danke dafür.
Und sich auch sehr viele, die sich bei euch bedanken, weil ihr sie begleitet hat auf ihrem Weg.
Dankeschön und auch danke an Moritz für die Bühne.
Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, Island hatte in den 1990ern ein sehr hohes Suchtproblem. Ja. Also 42% der Jugendlichen, 15 bis 16, waren in den letzten 30 Tagen besoffen. 17% THC und also die Hälfte fast war besoffen, jeden Monat. Ja.
Wahnsinn.
Ja, 1998 und dann haben die Harvey Milkman heißt der Forscher, Suchtforscher. Erstmal sagt er was ganz Spannendes, so die meiste Sucht, Kokainsucht fängt nicht an mit der Substanz, sondern diese Steigerung von Dopamin, das geht schon sehr viel früher los, kennst du vielleicht auch in deinem Leben, durch irgendetwas klauen, irgendwas Verbotenes tun. Also dieses Suchtverhalten fängt nicht erst an mit der Substanz, das macht man vorher schon.
Verstehe, kann ich noch einfach nachvollziehen, ja.
Ja. Naja, was die gemacht haben, ist, was er sagt, seine These ist, du musst halt diese Natural Highs, gerade bei Jugendlichen, auf eine andere Art und Weise versorgen. Was Sport, musizieren, irgendwo auftreten, Grenzen übertreten. Und Island hat ein Programm aufgesetzt, wo jede Familie pro Jahr 400 Euro für Freizeitaktivitäten für Kinder zur Verfügung gestellt kriegt. Ja. Das Programm wird mittlerweile genutzt. 6-Jährige sind zu 98% eingeschrieben.
Oh, wow.
Teenager 70-80%.
Toll.
Die Ergebnisse kommen gleich. Zusätzlich haben sie was gemacht. Die Eltern haben einen, natürlich nicht verpflichtend, das ist auch nicht rechtlich, einen Vertrag unterschrieben, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und dafür sorgen, dass Kinder unter 16 Jahre vor 22 Uhr zu Hause sind. Weil das auch ein wichtiger Punkt ist, wenn Kinder lange draußen sind. Also einfach Situationen vermeiden, wo Sucht stattfindet.
Oh, da kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich denke so, ja, Alter, das klingt so logisch.
Und weißt du, wo wir jetzt stehen?
Ja, sag mal.
Wir stehen jetzt 2018. Vorher waren es 42%. Bei Alkohol steht Island bei 7%. Bei THC bei 5%. Und Zigaretten 3%.
Ja, es ist ja
3%
nur, die rauchen. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das sagen wir, das merken wir jedes Mal auch in den Sendungen, wenn wir unsere Gäste haben und so. Das, was wir jetzt neu lernen nach in der Abstinenz, sind ja diese Dinge wieder. Kunst, Musik, Sport.
Machen wir ja auch alle.
Ja, ja, genau. Leidenschaft.
Ja.
Ja. Und wenn man das vorher hat,
ja.
Weil die Droge ist ja immer die schnelle Lösung.
Ja.
Ne, für alles Mögliche. Und ich bin so krass auch, ich finde das ganz toll und danke fürs Teilen, Moritz. Weißt du, wir haben bei uns wirklich im Schulsystem zu wenig Sport, zu wenig Musik, zu wenig Theater, zu wenig Kunst. Das sind die wichtigsten Fächer oder die wichtigsten Dinge, die man leben muss. Die Kinder auch, wir nehmen unseren Kindern komplett die Kreativität. Ich könnte jetzt noch, aber das führt natürlich auch zu diesen ganzen Bauchschmerzen und Löchern im Körper. Mhm. Weil wir uns nicht ausdrücken und uns nicht aus uns rauskommen und auch nicht wissen, wer wir eigentlich sind, weil wir diesen krassen Frontalscheiß da machen müssen, mit 7 Uhr in der Schule sein. Also es tut mir leid, aber
und das Tolle,
wenn ich das höre, denke ich so, ja.
Ich krieg da auch Gänsehaut, weil es einfach so simpel, pragmatisch, wir haben uns damit beschäftigt, hier ist die Lösung.
Ja.
Und natürlich, es gibt ja Sportvereine, aber der Unterschied in Island ist, dass es einfach durch alle Schichten alle nutzen. Das heißt, dadurch, dass alle Kinder beschäftigt sind, entstehen auch keine Klicken, die draußen rumhängen und nichts zu tun haben.
Ja, und wer einmal in den Genuss kam von, ich bin im Orchester, ich bin im Chor, ich schwimme da noch und ich bin noch in der Theater-AG, dann ist keine Droge irgendwie richtig attraktiv.
Nee, der Vergleich ist dann auch, dann konsumiere ich vielleicht mal Alkohol oder Koffein und dann ist das gar nicht so geil im Vergleich zu dem, was ich kenne.
Genau, man probiert das, natürlich wird das ausprobiert werden, ist ja klar.
Ja.
Aber genau, was du sagst, dann merkt man so, wollen wir nochmal machen? Nee, ich gehe lieber zum Theater, weil da ist das Dopamin viel geiler. Ja. Und das finde ich ganz toll, finde es großartig, da muss ich mich mal reinlesen.
Gab einen tollen Spiegelartikel dazu, ich würde ihn verlinken, aber ich glaube, der ist hinter einer Paywall, ansonsten vielleicht verlinke ich ihn trotzdem, könnt ihr nachlesen, finde ich eine super Story und manchmal frage ich mich, wenn es doch solche Lösungsbeispiele aus anderen Ländern gibt, wieso wird das denn nicht einfach umgesetzt? Oder auch Portugal, das ganze Thema Aufklärung, wird ja ganz anders betrieben.
Ich habe keine
Ahnung.
Wieso
wird das nicht einfach gemacht? Ganz pragmatisch.
So weit bin ich noch nicht, Moritz. So weit bin ich in meiner Abstinenz noch nicht. Da fragst du mich nochmal in 2 Jahren, wenn wir dann Funktionäre sind in irgendwelchen Clean-Organisationen. Aber ich glaube, meine Entwicklung wird auch dahin gehen, mich für Dinge einzusetzen, um was zu verändern. Aber noch habe ich keine Ideen. Ich meine, warum werben wir noch für Alkohol? Weißt du, da geht's ja wieder los. Und wir hier sind noch gar nicht bereit, um uns mit Substanzen richtig auseinanderzusetzen. Finde ich, hoffe, das ändert sich jetzt vielleicht mit Cannabis auch mal. Lauterbach macht da viele gute Dinge, finde ich, in der Kommunikation. Da kann man ihn gar nicht so groß kritisieren. Also die machen eine gute Aufklärungskampagne bis jetzt, finde ich persönlich. Mal gucken, was da noch passiert. Es ist ja auch erst losgegangen, aber generell fällt es uns halt hier schwer, anzuerkennen, was unsere Seele vielleicht noch bräuchte, anstatt was wir gerade haben. Ja.
Mir hat das Beispiel auf jeden Fall geholfen bei dieser Frage, wie kommuniziere ich mit meinen Kindern, was verbiete ich,
ja.
Dass der Ansatz eher an der anderen Seite ist, dafür zu sorgen, dass sie irgendwie ihre Hobbys haben, sie da zu unterstützen, zu motivieren, auch aus sich rausgehen, auch mal auf eine Bühne gehen, das gibt dir auch einen Kick, das ist ja auch geil. Ja, dann, ne? Ja, und dann kriegst du diese Natural Highs. Ich finde das ganz toll, was Island da macht. Denkst du, dass du, ja. Ich hatte mich auch manchmal die Frage, ja, 10 Euro. Ja,
alles gut, ich habe doch unterbrochen.
Ja, ja. Gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast in deinem Leben, oh, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vielleicht nicht in die Sucht abgerutscht? Oder meinst du aufgrund deiner Kindheit und Geschichte, dass du irgendwann dran geraten wärst und es wäre passiert? Oder hast du manchmal diesen Punkt, oh, wenn ich die Leute nicht kennengelernt hätte oder das nicht passiert wäre?
Ich erzähle das mit der Kindheit auch nicht, um da die Schuld zu geben, ne? Sondern für mich ist das eine Erklärung für meine Glaubenssätze. So.
Ja.
Ich sage das nicht mit einem Fingerzeig und mit der, ja, sowas halt so.
Ja.
So, nur mal nochmal dazu. Ansonsten, mich hat letztens in einem Interview wurde ich gefragt, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, wo würde ich hinreisen? Und da habe ich damals gesagt, ich würde zu einem 25-Jährigen reisen, der zum ersten Mal Kokain nimmt. Da habe ich lange drüber nachgedacht danach und würde mich eigentlich umentscheiden. Ich würde wirklich, das klingt jetzt auch hart, aber ich würde mich tatsächlich aus dieser Wohnung befreien, in der ich da gelebt habe. Mit 3 Jahren zum Beispiel.
Ja.
Weil da sind so viele Drucksituationen, ne? Gewalt, körperlich wie seelisch, wo man sagt, wo ich wirklich sagen würde, da würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich da rausholen, ja.
Weil der 25-Jährige, dann hättest du ihn
der hätte ja die gleichen Issues
vor der einen Situation bewahrt, aber dann hätte er irgendwie einen Weg gefunden.
Auf der anderen Seite sitze ich jetzt hier so, wie ich hier bin. Und das ist ja nun mal meine Identität, ne?
Ja.
Nur die Frage nach dem What if ist immer schwierig. Nur deswegen das Beispiel mit der Zeitreise. Das würde ich einfach nicht jetzt wegen mir, sondern ich würde es gerne einfach einem kleinen Jungen ersparen.
Ja.
Weißt du so? Das muss niemand nochmal erleben. Das würde ich gerne ändern. Ja.
Und bei Suchtprävention ist natürlich super. Ich meine, eure Arbeit ist super, Leuten aus der Sucht rauszuhelfen. Aber eigentlich wäre super, wenn es noch mehr. Es gibt natürlich viel Arbeit auf der Vereinsebene, Jugendliche für Sport zu begeistern, für andere Dinge. Ja. Aber auf der Ebene kann man natürlich noch viel mehr erreichen, bevor die Leute überhaupt in die Sucht abrutschen.
Auf jeden Fall. Die Jugendlichen müssen viel besser aufgeklärt werden über alle Substanzen. Denn sie sind ja da.
Die sind da und es gibt ja auch einen ganz klaren Zusammenhang aus Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Drogenkonsum.
Ja, und was ich auch denke, wir sollten auch unsere Gesellschaft insofern auch, es passieren ja Dinge hinter verschlossenen Türen, dass wir sensibler sind dafür. Ich meine, ich habe letztens einen Dokumentarfilm gesehen, wie viel da passieren muss, dass man so ein Kind rettet. Aus einem Elternhaus. Das ist ja schon auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, also weißt du, was ich meine, diese Sensibilisierung für was ist mit unseren Kindern. Ja, wenn da Kinder mit blauen Flecken in die Kitas kommen, da kann erstmal Monate nichts passieren. Und das ist schon, wenn man weiß, ey, das wird geschlagen, das Kind. Da habe ich auch so ein Thema. Ich bin gerade bei diesen kleinen Kindern, die keiner beschützt, oder wo ich mir einfach mehr wünschen würde von, aber ich weiß auch nicht, wie die Lösung aussieht, ja, also bitte nicht falsch verstehen, aber diese häusliche Gewalt gegenüber Kinder und natürlich auch Frauen, finde ich auch ein Thema, wo wir oft, und das habe ich ja letztens auch angedeutet mit dem Drogenkonsum in der Medienbranche, wir leben leider in der Gesellschaft des Wegguckens. Und das macht mich oft sehr, sehr traurig.
Kann ich an der Stelle nochmal die Folge mit Kalle Zilske, befreundeter Comedian, der ab seinem 10. Lebensjahr im Heim war, da sehr glücklich war, mit seiner Familie auch mittlerweile keinen Kontakt mehr hatte. Aber genau diese Situation, er hat gesagt, es hat auch sehr lange gedauert, bis er aus dieser Familie dann rausgekommen ist.
Ja.
Das ist leider so. Meinst du, ich habe irgendwie ich will gar nicht so schwarzmalerisch sein, aber ich finde, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt.
Kann man noch schwarzmalen sagen? Da bin ich gerade skeptisch, Moritz.
Ach so, darf man das nicht mehr sagen? Ach, ich bin aber auch irgendwie kein Freund davon.
Aber hey, ich mache nur Spaß, ich weiß es nicht.
I don't know. Ich sag's, weil ich auch gar keinen Hintergedanken da habe.
Ja, ja.
Das Thema Social Media.
Oh Gott, ja.
Und Smartphones.
Das haben wir heute gar nicht angerissen.
Ich will da auch gar nicht so lange darauf.
Das ist die neue Hauptdroge auch.
Dass so ein Grundsuchtverhalten ganz früh da ist.
Klar.
Das heißt, das ist ja dieses, irgendwie die Sucht geht nicht los mit Kokain oder Alkohol, sondern davor. Und dieses Smartphone zieht einen ja auch weg von diesen Natural Highs, von denen wir gerade geredet haben. Ich gehe nicht, früher sind die Kinder bestimmt mehr rausgegangen auf dem Bolzplatz und dieses Hängen
an
den
Handys. Hast du das Social Dilemma gesehen?
Nee.
Netflix, kann ich nur empfehlen, genau das, The Social Dilemma, ist ein Mega-Dokumentarfilm mit ganz vielen Zahlen auch. Die Selbstmordrate hat sich ja, weiß ich nicht, verdoppelt oder sowas oder verdreifacht. Ja. Wenn du früher, also zum einen Dopamin swipen und so, klar, das ist also Riesenproblem, macht unfassbar abhängig. Da bist du, hast du völlig richtig gesagt. Das zweite ist aber, wenn du früher mal gehänselt wurdest wegen irgendwas, was passiert, dann warst du einen Tag in deiner Klasse der Idiot.
Ja.
Vielleicht 3-4 Tage. Dann war es auch wieder okay.
Ja.
Jetzt bist du es halt auf dem ganzen Planeten.
Das hast du so auf Steroiden, ne? So ein Mobbing ist auf einmal von allen Seiten.
Und
oder
zwar
so
nicht nur in der Schule,
Millionen
auf der Klasse,
Leute
sondern
sehen das,
ganz
ja.
Deutschland. Ja. Und wenn das nicht was mit Sprache ist, aber wird es ja heute übersetzt mit Untertiteln, aber und da bringen sich die Jugendlichen wirklich in Zahlen, zeigt das dieser Film. Weil du einfach denkst, okay, das war's jetzt für mich mit meinem Leben. Mit diesem Video, mit diesem Clip bin ich, also wenn man da gefilmt wird oder sowas.
Ja, und die Frage ist halt,
das ist ja der Wahnsinn.
Ob dadurch mehr Leute an Substanzen geraten, weil sie halt früh diesen Dopaminzyklus kennenlernen. Ne?
Die sind ja gar nicht mehr draußen. Die denken ja oft, also das habe ich auch letztens gehört, wenn die sich da chatten und so, das ist ja für die Treffen auch oft. Also
ja, es findet mehr Kommunikation statt, aber eigentlich unpersönlicher.
Genau, ne? Und wir haben damals noch, ich weiß, wir erzählen zum Krieg hier.
Ist aber so.
Ja, so deine, wenn du ein Thema hattest mit dem Kollegen, dann hat man dich auf dem Schulhof getroffen und hat das ausdiskutiert. Heute posten Gruppen hinterm Rücken. Wie gesagt, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich glaube, für die Kids heutzutage mit den Handys und der dazugehörigen sozialen Netzwerke, alter Schwede, ich will nicht nochmal 15 sein. Und ich habe da auch keine Lösung. Das macht mir große Angst. Guck mal das Social Dilemma.
Social Dilemma. Ich wollte ja eigentlich mit einer positiven Message.
Ja, aber dann kommst du doch mit den Smartphones
nicht.
Am Ende. Das ist natürlich schwer.
Sorry, ist mein. Hey Hagen, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke, Moritz.
Immer wieder gerne. Wir sind echt durch einiges gut durchgekommen, finde ich. Durch viele, viele Themen. Für alle nochmal eine Empfehlung, sich die erste Folge anzuhören und natürlich auch Sucht und Süchtig.
Genau. Abonniert bitte diesen Kanal hier.
Genau, ganz wichtig.
Und Sucht und Süchtig hat auch einen YouTube-Kanal. Wir werden in nächster Zeit dort mehr machen. Den dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich wollte so Sachen nie sagen, habe mittlerweile aber gelernt, dass das schön ist für die Verbreitung, wenn man ein Abo hat. Also wenn ihr möchtet und da Content nicht verpassen möchtet,
genau, auch den Podcast. Man muss die Glocke aktivieren, sonst werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Ansonsten, ihr habt jede Woche auch neue Gäste.
Ja.
Ja. Ihr habt immer schon hochkarätige Gäste, aber die werden auch immer prominenter bei euch. Kann man so sagen, oder?
Soll ich das kurz erklären?
Ja.
Ja, okay, ist mir wichtig. Der Kern der Gäste wird immer sein, Menschen wie John, ich und du, die ihre Sucht- und Lebensgeschichte erzählen. Dann Ärzte, Therapeuten, Experten und Prominente, die entweder auch süchtig sind und aufmachen, was ja das Beste ist, was passieren kann, weil dann Leute sagen, oh krass,
Vorbild,
wenn jetzt Cindy, Mandy und John und ich sagen, dass wir süchtig sind, ist das super und es hat funktioniert ja auch. Nur wenn das ein Prominenter macht, hat das natürlich eine Strahlkraft, die dann auch nochmal sagt, oh krass ey, wo auch Leute eben erkennen, ich habe auch das Problem. Das ist das eine, wo wir uns natürlich freuen, wenn Prominente bei uns ihre Suchterkrankung mit uns teilen. Das ist doch toll. Und wir hatten aber auch jetzt schon Leute zu Gast, die jetzt nicht direkt süchtig sind, sondern vielleicht eine starke Meinung haben oder auch sehr gesprächig sind. Das sind Menschen, die uns mit ihrem Besuch unterstützen.
Mhm.
Ja, die, weil wir sind jetzt ja schon, ja, wir sind jetzt kein Mini-Podcast mehr, nur trotzdem sind wir auf einer Mission, dass Leute von uns erfahren, nicht weil wir die Lösung haben, sondern weil es ja um die Diskussion geht, ums Teilen.
Mhm.
Und eben, dass Menschen draußen merken, du bist nicht allein. Das ist ja so unsere Hauptmessage. Ja. Ne? Weil man als Süchtiger denkt, also nicht Mann, ich habe als Süchtiger gedacht, nur mir geht es so. Und wenn dann jemand zum Beispiel wie Micky Beisenherz kommt, dann reden wir über unsere Erkrankung, wie er den Alkohol gesehen hat oder haben einfach ein unterhaltsames Gespräch in Stunde und ich fand es auch doch sehr intim. Und natürlich weiß auch dann Micky, dass seine Reichweite vielleicht den einen oder anderen, der nur Micky Beisenherz hört, deswegen bei uns reinhört, vielleicht erkennt, oh fuck, vielleicht trinke ich zu viel. Und das finde ich dann schön, wenn so jemand auch mal kommt. Und das sind so die drei Gruppen an Besuchern. Und natürlich haben wir ja weiterhin unsere Einzelfolgen auch.
Sehr spannend. Und mit den Live-Shows geht es auch wahrscheinlich ständig.
Genau.
Ständig weiter.
Wenn ihr da Termine wissen wollt, dann schaut bei Instagram
vorbei. Schaut bei Instagram bei Sucht und Süchtig.
Danke vorbei. Für die Einladung.
Sehr gerne, es hat Spaß
gemacht. Du kommst auch nochmal zu Sucht und Süchtig.
Gerne.
Moritz
Hohl Teil 2. Jetzt erst recht. Moritz Hohl, jetzt erst recht.
Ja.
Die große Total Recall. Ja, gerne.
Sehr gerne.
Gerne und ansonsten wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.
Macht's gut, bleibt sauber.
Jo, ciao.